Liebe Leute, herzlich willkommen zu der, ja, kann man sagen, traditionellsten Folge, die dieser Fußball-Podcast je gesehen hat. Unsere Restabwasch-Folge. Wir reden über alles, über alle Dinge, die wir in dieser Saison noch nicht besprochen haben. Gut, stimmt auch nur so halb, aber ihr wisst, diese Folge machen wir immer am Ende. Sie hat mittlerweile mehr Tradition als RB Leipzig. Ich weiß, dieser Witz wird auch nie alt. Was haben wir heute alles vor? Zweite Bundesliga, dritte Liga, ein bisschen internationaler Fußball. Und ihr wisst, ganz am Schluss kommt natürlich auch nur das Beste. Und deswegen habe ich mir für die zweite Liga einen super Experten geholt. Und wir beginnen heute mit Benny Scherb. Grüß dich.
Ja, hi David. Ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, dass es mittlerweile Tradition ist. Ab dem zweiten Mal ist es ja spätestens Tradition. Und ja, ich freue mich heute mit dir auf die zweite Liga blicken zu können.
Ja, vielleicht noch an euch da draußen. Nachher wird David auch noch kommen, auch von On The Pitch, der Sport-Podcast. Ich rede mit ihm ein bisschen über die dritte Liga und heute Abend dann mit meinem Benny nochmal ein bisschen internationaler Fußball. Also es kommt endlich das zusammen, was zusammengehört. In einer Folge zweimal David, zweimal Benny. Besser geht's doch gar nicht zum Saisonabschluss. Ich würde mal sagen, starten wir direkt mal rein ins Programm. Wir werden ein bisschen grob über die zweite Liga fliegen. Also wir machen jetzt keine tiefen Analyse. Einfach mal so ein bisschen schauen. Zum Teil vieles wisst ihr ja selbst auch schon. Wir beginnen aber, würde ich mal sagen, einfach mit den beiden Aufsteigern. St. Pauli, Holstein Kiel. Benny, was sagst du dazu?
Ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, St. Pauli hatte man am ehesten noch als einer der Aufsteiger oder als einer der Aspiranten auf den Aufstieg im Kopf. Ich glaube, das konnte man auch vom Kader her schon vor der Saison absehen. Bei Holstein Kiel muss ich ganz ehrlich sagen, da haben ja die Abgänge schon sehr wehgetan. Gerade in Fabian Reese, der zum Beispiel dann auch zu Hertha gewechselt ist, war natürlich einer der schmerzhaftesten Abgänge. Und ich habe eher damit gerechnet, dass die das nicht so gut zusammenhalten können wie in den letzten Jahren und dann vielleicht eher, im Mittelfeld der Liga wiederzufinden sind nach einigen sehr guten Jahren in der zweiten Liga. Deswegen, bei St. Pauli hat es mich relativ wenig überrascht. Die sind dann ja auch wirklich über weite Strecken vorweggegangen. Und bei Holstein Kiel muss ich sagen, ja, für mich die größte Überraschung ganz oben da im Aufstiegskampf und dass sie es am Ende sogar direkt geschafft haben vor Düsseldorf und vom HSV, das hätte ich so im Vorhinein nicht gedacht.
Wobei man natürlich auch sagen muss, gerade bei St. Pauli, hinten raus hat sich dann doch ein wenig gezogen. Also gerade die letzten fünf Spiele, da waren auch drei Niederlagen dabei. Ich kann mich immer noch an die Superfolge mit Niklas erinnern, wo wir darüber gefachsimpelt haben, ach, der HSV wird dann im Volksparkstadion aufsteigen. Selbst da, obwohl wir dachten, bis dahin hätten sie es schon lange geschafft, aber selbst in diesem Spiel war es dann nicht möglich. Dann eine Woche später zwar, am Ende auch vollkommen egal, aber haben dann hinten raus auch ein bisschen Feder lassen. Wie wichtig ist denn jetzt in Bezug auf die Bundesliga die Verlängerung auch von Trainer Fabian Hürzler? Auch das hat sich ja etwas gezogen, ohne Klausel auch wohl bemerkt.
Ja, ich glaube, das ist verdammt wichtig für den FC St. Pauli, da jetzt auf jeden Fall auch auf der Trainerposition Konstanz reinzubekommen. Ich glaube, er ist der richtige Mann auch für die erste Liga. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch passieren kann. Mit dem Kader natürlich, da sieht man ja auch gerade schon bei den unteren Teams in der ersten Liga, wie schwer das ist, dann selbst als Erstligist seinen Kader zusammenzuhalten. Bei Heidenheim ist jetzt das Problem im zweiten Jahr genauso ja da. Aber zumindest auf der Trainerposition, dass man da Konstanz reinbekommt. Ich glaube, Hürzler und St. Pauli, das ist eine Erfolgsgeschichte. Das funktioniert gut, das matcht gut auch menschlich mit dem Verein des ersten FC St. Pauli und Hürzler. Und dementsprechend, ich glaube, für beide Seiten eine tolle Geschichte.
Wie groß siehst du die Gefahr, dass trotz des Aufstiegs so ein bisschen so ein Ausverkauf stattfindet? Also gerade man weiß ja nicht bei manchen Spielern, ob die bleiben. Marcel Hartl ist gerade ein ganz großes Thema.
Puh, da hab ich jetzt gar nicht so den Überblick bei Hartl, das habe ich auch mitbekommen. Ich kann mir aber bei ihm sogar tatsächlich auch vorstellen, dass er am Ende vielleicht sogar bleibt. Ich meine, er ist jetzt ja auch in einem Alter, wo man sagen kann, er kann jetzt noch mal erste Liga spielen und kann von Glück sprechen, dass er da mit St. Pauli noch mal erste Liga spielen kann. Er ist Leistungsträger, einer der wichtigsten Männer der Aufstiegsmannschaft gewesen. Andererseits willst du natürlich auch noch mal einen großen Vertrag unterschreiben. Wenn dann natürlich so ein Team kommt, was schon ein bisschen mehr Cash in der Tasche hat, da kann er natürlich auch nochmal, wie wenn wir gleich über Schalke reden, auch nochmal vielleicht einen richtig dicken Vertrag unterschreiben. Und da sind die Möglichkeiten bei einem Großteil der ersten Liga natürlich noch deutlich höher. Andererseits, er hat die beste Phase seiner Karriere aktuell bei St. Pauli. Und ich weiß nicht, inwiefern er das jetzt tatsächlich gegen Ende seiner, oder er ist 28, hat natürlich noch ein paar Jahre, aber ich weiß nicht, inwiefern er das sogar noch mit einem Wechsel verscherbeln kann. Es läuft gerade sehr, sehr gut und ich glaube, er kann ein wichtiger Teil dieser Aufstiegsmannschaft sein.
Ich überlege mir immer so ein bisschen vielleicht, um mal schon mal auf die Bundesliga ein bisschen vorauszuschauen. Natürlich muss man noch gucken, was sich an den Mannschaften noch verändert und so. Transfermäßig wird da ja noch einiges passieren. Aber man hat ja immer, wenn Mannschaften aufsteigen, man hat ja immer so ein Grundgefühl mit, die könnten in der Bundesliga halten, die könnten sich in der Bundesliga halten. Und bei Mannschaften wie jetzt letztes Jahr, zum Beispiel Darmstadt, da waren wir uns alle relativ einig, dass die wieder nach unten gehen werden. Ich habe irgendwie noch nicht so eine richtige Peilung, was ich so zu St. Pauli und Holstein Kiel denke. Hast du da ein Gefühl?
Ein Gefühl. Ich guck grad mir nochmal die erste Liga an, wer da so alles spielt, und ich ahne, dass es wieder ein sehr schwerer Abstiegskampf wird. Ich glaube, ehrlicherweise, um es jetzt vorwegzunehmen, ich glaube, dass Heidenheim im zweiten Jahr wieder runtergeht. Das heißt, eines der beiden Teams steht in meinen Augen auf jeden Fall ganz unten drin. Aber ich glaube, St. Pauli hat gute Chancen da auch, um den Klassenerhalt mitzukämpfen. Bei Holstein Kiel setze ich ein großes Fragezeichen hinter. Aber ja, das sind so ein paar Wackelteams in der ersten Liga, wo ich sage, da stehen die Chancen vielleicht in der nächsten Saison in der ersten Liga gar nicht so schlecht für die beiden Aufsteiger. Da gab es ganz andere Jahre du sagst schon, Darmstadt zum Beispiel. Wir hatten Jahre, wo Fürth hochgegangen ist, wo es eigentlich schon für die meisten feststand, die gehen wieder runter, ganz klar. Und solche Teams gibt's ja immer wieder. St. Pauli war das ja in der Vergangenheit auch oft, wenn sie aufgestiegen sind. Aber die haben mittlerweile so einen stabilen Kader. Genau, natürlich, wie gesagt, wir müssen darauf achten, was passiert da jetzt noch mit den Leistungsträgern? Wechseln sie jetzt trotz Aufstieg oder bleiben sie dem Team erhalten? Das Problem sehe ich aber bei Kiel noch eher als bei St. Pauli, muss ich ganz ehrlich sagen.
Würde ich zustimmen. Und da kommen wir einmal schnell zu Fortuna Düsseldorf, die eine sehr gute Zweitligasaison gespielt haben. Am Ende entstehen wieder die alten Diskussionen, wie fair, wie unfair ist die Relegation? In dem Falle dachte ich mir aber auch so, ich meine, wenn du ein Hinspiel in Bochum 3-0 gewinnst und es dann zu Hause nicht schaffst, das über die Bühne zu bringen, so bitter es ist, insbesondere mit dem Elfmeterschießen dann anschließend, Uccino war, glaube ich, der traurigste Mensch auf der Welt an diesem Abend, aber dann hast du es auch nicht verdient, in der ersten Liga zu sein, finde ich. Also es war ja alles, und das haben ja viele Düsseldorfer anschließend auch gesagt, wahrscheinlich dieses 3-0 im Hinspiel, das war einfach des Guten zu viel.
Ja, ich glaube, Düsseldorf hatte da selbst einen kleinen Schrecken bekommen, als sie das erste Spiel dann so deutlich gewonnen haben mit 3-0. Ich meine, dass Düsseldorf eine unfassbare Offensive hat, das hat ja auch die Zweitligasaison gezeigt. Ich glaube, sie waren ja auch die beste Offensive der Liga, zudem noch einen der Torjäger, der besten Torjäger der Saison gestellt mit Zolis, den sie ja sogar jetzt für, ich glaube, 3,5 Millionen verpflichtet haben fest. Ist auch die Frage, vielleicht verkaufen sie den auch jetzt für 8 oder was auch immer, weil 3,5 Millionen für einen Zweitligisten hinlegen, das ist schon Wahnsinn. Aber ja, du hast schon gesagt, ich glaube, dass sie eine starke Offensive haben, war klar. Dass sie dann Bochum aber so dermaßen im Hinspiel zerschlagen, war, glaube ich, für sie sogar eine große Überraschung. Und wie gehst du mit diesem Spiel dann im Rückspiel um? In einer so wichtigen Partie wie gegen Bochum? Da gingen die Nerven offensichtlich mit ihnen durch. Aber ich hätte es nach dem Hinspiel ehrlicherweise nicht gedacht, dass es in diese Richtung geht. Ich meine, Düsseldorf war gegen Ende der Saison in der zweiten Bundesliga lange Zeit ungeschlagen. Die haben ja nochmal einen richtigen Marathon gegen Ende hingelegt. Ja, so muss ich wirklich sagen, hätte ich nicht gedacht, dass sie gegen Bochum im Rückspiel noch so drauf bekommen. Und ehrlicherweise, David, muss ich auch sagen, wie recovern die das jetzt in der zweiten Liga in der nächsten Saison? Also natürlich, Thune ist weiterhin Trainer. Natürlich, Zolis ist Stand jetzt fest verpflichtet. Aber können die tatsächlich aus so einer Enttäuschung, nach so einer geilen Saison eigentlich, dass sie es am Ende dann nicht gepackt haben, wegen einer Partie, wegen eines Elfmeters, muss man ja sagen, können die das im nächsten Jahr tatsächlich, trotzdem für sich positiv umwenden und weiterhin im oberen Drittel mit um den Aufstieg kämpfen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr gespannt drauf.
Ich halte das für nicht unwahrscheinlich. Du hast den Solis-Transfer angesprochen. Der ist da, finde ich, ein elementarer Bestandteil.
Ja.
Also hätten sie den nicht durchführen können, und danach sah es ja zunächst aus. Ich hab gelesen, die Fans haben sogar Spenden gesammelt, um den kaufen zu können. Und da hat der Verein eigentlich schon gesagt, geil von euch, aber wird trotzdem wahrscheinlich nicht klappen. Und jetzt diese Wendung, dass sie das doch hinbekommen haben.
Ja.
Zimmermann, Ioa, auch zwei wichtige Spieler, die verlängert haben. Also von daher, wenn jetzt nicht der ganz große Ausverkauf kommt, und aber zumindest mit den drei Spielern, die schon mal Schlüsselspieler sind, da hast du schon mal eine langfristige Grundlage, auch für die neue Saison. Und so sehr das jetzt natürlich wehtut, ist aber, glaube ich, gerade die personelle Lage sehr wichtig, dass du die halbwegs zusammenhältst. Und dann, glaube ich, haben sie im neuen Jahr dann wieder gute Chancen. Und daraus kann ja manchmal auch was entstehen. Ne? Du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du zerfällst jetzt in der neuen Zweitligasaison oder es kommt so ein, ich will jetzt nicht sagen, mir ist an mir gehen, aber ihr versteht alles, was ich da, ihr versteht, wie ich das meine. So eine jetzt erst recht Reaktion, weißt du? Und dann sagen sie vielleicht, ach, scheiß auf die Relegation, wir zerlegen jetzt alles in der regulären Saison und schaffen auch den direkten Aufstieg. Auch da hat man ja in den letzten Jahren, finde ich, eine gute Grundlage gelegt, dass man jetzt den Weg zurück in die erste Liga gehen kann. Es hat ja ein bisschen gedauert, aber das schaut auch gar nicht so schlecht aus. Und wie gesagt, deinen Top-Stürmer kannst du halten. Also das ist doch schon mal eine richtig gute Voraussetzung, gerade jetzt, wo man natürlich erstmal nur das Schlechte sieht und die riesige verpasste Chance. Aber da ist das doch, sagen wir mal, die erste gute Nachricht so ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Und was man ja auch nicht vergessen darf, selbst wenn man Solis jetzt gekauft hat, um ihn direkt für viel mehr Geld weiterzuverkaufen, falls das wirklich ein Szenario sein sollte, was realistisch ist, wir vergessen ja oft, dass in der vergangenen Saison, was ja, glaube ich, Kovnacki, der bei Düsseldorf richtig durch die Decke ging, und als der wegging, hieß es dann auch, ob Düsseldorf den tatsächlich gleichwertig ersetzen kann. Jetzt kam Solis, der eine Bombensaison spielt. Also Düsseldorf macht da auch wirklich im Scouting und im Transferbereich sehr gute Arbeit. Deswegen, selbst wenn Solis nicht bleiben sollte, glaube ich, dass Düsseldorf ja doch einen stabilen Kader zusammenkriegen wird. Und ich glaube, Thune ist auch so ein Mann für dieses jetzt erst recht. Ich glaube, der hat Bock, im nächsten Jahr auch um den Aufstieg mitzukämpfen.
Das glaube ich auch. Und dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, wir werden nicht auf jedes Team eingehen. Aber ich denke, der HSV gebührt es, dass man da nochmal einen separaten Blick drauf wirft. Der ewige Zweitliga-Dino, so muss man sie ja mittlerweile nennen. Sie haben es wieder nicht geschafft. Ersten Konsequenzen folgten auch, dass jetzt Jonas Bold entlassen wurde. Neuer Sportvorstand wird Stefan Kunz. Aber man muss auf der anderen Seite jetzt auch um Robert Glatzel so ein bisschen fürchten. Ich stelle dir jetzt mal eine Frage, Benny, die du wahrscheinlich gar nicht beantworten kannst. Aber werden wir den HSV jemals überhaupt mal wieder in der ersten Liga sehen?
Gott bewahre. Also, ja, sicherlich. Aber die Frage ist, ob in den nächsten 5 Jahren, ob in den nächsten 10 Jahren oder ob in den nächsten 20 Jahren, keine Ahnung. Aber das ist ja, also, wie ein Verein so sehr von Enttäuschung geprägt sein kann, wie man so konstant in den letzten Jahren immer zwischen Platz 3 und Platz 5 in der zweiten Liga landen konnte. Jetzt musste auch der Trainer fällig sein. Jetzt ist auch, neuer Trainer im Amt mit Baumgartel. Oh Gott, ich aus Schalker Sicht rede ich immer von Baumgart wegen unseres ehemaligen Innenverteidigers. Baumgart hat natürlich jetzt auch es verdammt schwer, die Mannschaft da hinter sich zu halten. Ne? Es lief nicht gut. Auch er konnte da den Umschwung nicht einleiten beim HSV. Ich kann es dir echt nicht sagen, woran das jetzt am Ende wieder lag. Und es ist wieder das altbekannte Phänomen, diesmal war es ja sogar noch früher, als man den Top 3 rausgefallen ist, glaube ich. Das war noch früher als Frühling. Wenn es so weitergeht, ich glaube auch nicht, dass sie in der kommenden Saison aufsteigen werden. Ich weiß auch nicht, ob Baumgart der beste Aufstiegstrainer sein kann beim HSV. Natürlich, er ist HSVler durch und durch auch. Er ist auch ein Mann mit Emotionen, passt sicherlich auch ganz gut zum HSV, aber ich sehe da wenig, was dafür spricht, dass es im nächsten Jahr besser werden würde. Ich meine, Glatzel wird jetzt auch nicht jünger, das dürfen wir auch nicht vergessen, ist jetzt 30, natürlich bestes Fußballeralter, aber wie lange er da jetzt auch nicht nur zweistellig, sondern auch über 20 Buden in der Saison machen kann und da so ein bisschen die Lebensversicherung für den HSV sein kann, ist ja auch eine Frage, die dann jedes Jahr wieder jetzt gestellt werden wird, je älter er wird.
Naja, auch die Frage, wenn du gerade das Alter ansprichst, ob er jetzt überhaupt da noch bleibt oder ob er die Chance beim Schopfe packt und dann nochmal woanders hingeht, möglicherweise in die erste Liga. Ich glaube, da gäbe es durchaus den einen oder anderen Interessenten. Aber gut, dass du das mit Steffen Baumgart schon angesprochen hast. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Es war ja so, dass sowohl sich von Steffen Baumgart eigentlich trennen wollten und Stefan Kunz hat das jetzt aber verhindert. Das könnte jetzt in der neuen Saison, wenn sich herausstellt, dass das die falsche Entscheidung war, die ganze Situation noch mal ein bisschen würziger machen. Also da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob das die richtige Entscheidung war. Aber auf der anderen Seite, dass sie jetzt Baumgart entlassen, ja wahrscheinlich auch. Also es ist so ein bisschen so die Tim-Walter-Situation, weißt du, wo du dann nach der Saison sagst, okay, Aufstieg verpasst, aber geben wir noch eine Chance. Lustige Geschichte, der ist jetzt übrigens Trainer bei Hull City in der Championship, meine ich.
Ja, ja.
So als kleiner Side-Fact. Ja, aber der HSV, ja. Wird nicht langweilig.
Nee, auf jeden Fall nicht. Ich bin auch tatsächlich kein Fan von Trainerentlassungen, von Trainern, die in der Saison erst gekommen sind, also die gar nicht bei der Kaderzusammenstellung in der Zeit der Vorbereitung der Saison dabei waren und mitten in der Saison kamen, eine solide Saison spielen und dann wieder entlassen werden. Davon halte ich nichts. Gerade bei Baumgart, wie gesagt, kann man auch davon ausgehen. Der HSV liegt ihm sowieso schon länger am Herzen, das ist ja auch bekannt. Er ist, glaube ich, kein schlechter Trainer, um den HSV da auch ein paar Jahre zu begleiten. Deswegen, ich kann nichts davon halten, von genau diesen Gedankenspielchen jetzt nach einer halben Saison unter Baumgart, ihn nach der Saison zu entlassen und ihm nicht nochmal die Chance zu geben, die Vorbereitung auf die neue Saison mitzumachen. Und naja, dann kann man ja sehen, wie läuft der Anfang in die Saison. Wenn dann nach den ersten 10 Spielen 2 Siege auf dem Konto stehen, kann man auch mal neu darüber nachdenken.
Kann man dann mal kritisch in Frage stellen. Schauen wir mal. Wir flügen jetzt einmal ein bisschen durch die Tabelle durch. Ich würde mal vorschlagen, gerade mal so Platz 5 bis 8, Karlsruhe. Ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen überperformt, aber eine sehr starke Saison. Deswegen hat ja unter anderem auch der FC gesteigertes Interesse an Christian Eichner. Hannover 96, ja gut, vielleicht, man schielt ja immer so ein bisschen Aufstieg, aber ich finde, gute Saison, Paderborn, ja, stehen, glaube ich, da, wo sie sind, allein schon, wenn man guckt, dass sie bei Tendenz 0 stehen, also 54 Tore geschossen, aber auch 54 gekriegt, also war, in Paderborn geht es immer ein bisschen wild zu, und Greuther Fürth, die zwischendurch auch mal mit im Aufstiegsrennen waren, aber ich glaube, mit Platz 8, ich glaube, alle vier Mannschaften sind da, im Soll, und da ist auch durchaus Potenzial auch immer nach oben.
Ja, definitiv. Also, ja, bei Fürth war es irgendwie eine komische Saison, ne? Die haben ja unter den oberen 10 Plätzen echt alles mitgemacht in dieser Saison. Du hast auch gesagt, sie haben auch im Aufstiegsrennen mitgekämpft und die Tendenz ging dann immer weiter nach unten. Hannover, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe sie ja die Saison wieder zweimal im Stadion gesehen, bei den Schalke-Spielen. Spielerisch, denke ich, frage ich mich nach dieser Saison wieder, wie können die da eigentlich auf Rang 6 stehen? Aber ja, ich weiß nicht. Hannover ist eine komische Mannschaft aktuell in der zweiten Liga. Ein Team, was vom Stadion, vom Umfeld her vielleicht auch erstligareif wäre. Natürlich vielleicht auch zu abhängig von einem Martin Kind immer noch ist. Aber ja, ich glaube, von der Punktzahl her und vom Platz her kann man da auch zufrieden sein. Ja, und dann geht's ja schon aufs Mittelfeld zu, ne? Dann kommen ja schon die Absteiger aus der ersten Liga mit Hertha und Schalke. Vielleicht können wir da auch direkt auf Hertha eingehen. Ich meine, was für eine komische Saison. Sensationelle Offensive mit 69 Toren. Auch hier einen der Torschützenkönig mit Tabakovic, Rese mit einer guten Saison. Aber auf der Gegenseite ist eben diese katastrophale Defensive, ne? Also 59 Gegentore. Und man war ja auch die gesamte Saison immer entfernt von den Aufstiegsplätzen. Es ging nie in die Richtung Zielwiederaufstieg. Und ja, am Ende ist es ein neunter Platz, mit dem, glaube ich, keiner im Berliner Umfeld zufrieden sein kann.
Das war richtig, aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass trotzdem auch viele Hertha-Fans gesagt haben, ja, okay, jetzt direkter Wiederaufstieg, verpasst, so. Gut, aber man war ja auch am Anfang noch ziemlich weit mit im Abstiegskampf, darf man auch immer nicht vergessen. Und ich glaube, gerade aufgrund dessen waren dann, und wie es dann vor allem mit Schalke lief, werden wir ja gleich drauf zu sprechen kommen. Ich meine, dass Schalke jetzt einen Platz hinter Hertha steht, also das ist an den letzten Spieltagen entstanden. Das war lange Zeit überhaupt nicht so. Also das Bild täuscht da ein bisschen. Können, glaube ich, viele Herthaner mit der Saison wesentlich besser leben, weil eine gewisse Grundlage existiert. Und man darf auch immer nicht vergessen, natürlich die Geschichte mit Kai Bernstein war in der letzten Saison. Ne? Wir erinnern uns alle schmerzhaft daran zurück, ein bisschen. Und was ich jetzt nicht so ganz verstehe, warum man jetzt wieder so den Schritt macht, also diesen Move, was man in der Bundesliga schon gemacht hat, mit Paul Dardai, wo man der Meinung ist, unter ihm gibt es keine Entwicklung, also sagt man auf wieder Tschüss. Ich würde mich nicht wundern, wenn man in der nächsten Saison dann mit dem neuen Trainer, ist ja noch nicht bekannt, wer es jetzt wird, aber dann wieder sagt, wenn es nicht läuft, ach Mensch, Paul Dardai, doch gar nicht so schlecht gewesen. Also das ist der Umgang mit Paul Dardai, man kann jetzt drüber diskutieren, ist die Entscheidung vielleicht doch nach der Saison, die ja wirklich nicht glorreich war, trotzdem auch irgendwo richtig, sich zu trennen. Ich denke mir aber auch immer so, die Geschichte haben wir doch schon so häufig wieder erlebt, so. Dass so immer dieser Move unter Paul Dardai, es geht nicht voran. Und am Ende merkt man, ach, war doch nicht so kacke mit ihm. Das verstehe ich immer nicht so richtig, der Umgang.
Gute Frage. Also, genau, wie oft gab es jetzt eigentlich schon den Move bei Hertha BSC? Genau, dass man am Ende dann doch wieder hingegangen ist zu dem Gedanken, ach, genau, so schlecht war es doch gar nicht unter ihm und der hat doch schon mal funktioniert, dann holen wir ihn nochmal ran. Mal sehen, wie oft es dazu noch kommt. Aber ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass Hertha da das bessere Gerüst auch für die kommende Saison hat. In der Hinsicht, dass Hertha nicht der nächste Mega-Umbruch im Haus steht, wie es ja bei Schalke 04 der Fall sein wird oder gerade der Fall schon ist. Da stehen ja auch schon diverse Namen bereit. Und bei Hertha wird man höchstwahrscheinlich die meisten Leistungsträger auf jeden Fall für die nächste Saison noch halten können. Und da wird dann die Frage sein, kann der Trainer daraus dann auch eine Mannschaft kreieren, die dann wieder um den Aufstieg kämpfen kann? Oder liegt es am Ende wieder an der fehlenden Konstanz auf der Trainerposition unter Umständen.
Ja, da kommen wir gleich jetzt hin. Auf jeden Fall zu Schalke 04, wenn du Thema Umbau schon angesprochen hast. Eine Saison, wo man jetzt wahrscheinlich sagen kann, Platz 10, okay, können wir mit leben, aber ich glaube, das Sportliche ist das eine, aber das, was vor allem wieder im Hintergrund abging, wir haben vor einigen Wochen, ist noch gar nicht so lange her, dass wir ja auch über Schalke gesprochen hatten, was in dieser Saison alles los war. Also davon mal abgesehen, dass Platz 10 jetzt wahrhaft nicht glorreich ist, aber kann man, glaube ich, sagen, es war auch, was die ganzen Hintergrundsachen angeht, Gerald Asamoah, auch wieder Trainerwechsel und so, es war eigentlich wieder eine Saison zum Vergessen, muss man schon so sagen.
Ja, absolut. Also der 10. Platz verschleiert da natürlich alles. Also 10. Platz klingt nach wenig Abstiegssorgen und klingt nach wenig Existenzsorgen. Aber wenn man dann überlegt, was schon für Überlegungen 10 Spieltage vor Schluss waren, im Sinne von, ja, was passiert, wenn wir absteigen? Können wir dann überhaupt unsere Drittliga-Lizenz retten oder müssen wir dann den Durchmarsch in die 4. Liga gehen? Und dann geht's wirklich um die pure Existenz. Am Ende dann Gott sei Dank den Umschwung noch geschafft und du hast schon gesagt, was alles passiert ist. Also erstens wurden viele Fehler im Aufbau der Mannschaft vor der Saison gemacht. André Hechelmann hat sich darum ja mit Peter Knebel gekümmert. Es wurden, ich weiß nicht, was ich dabei gedacht wurde. Natürlich wurde da teilweise auch noch auf die alten Granden gesetzt aus der letzten Aufstiegssaison. Ein Drexler, ein Latzer, der übrigens, seit er bei uns ist, keine Leistung gezeigt hat, auch obwohl er Kapitän ist und viele Verletzungen hatte. Ein Terodde natürlich. Vielleicht hätte man wirklich den Weg gehen müssen vor der Saison und sagen müssen, die Altlasten, auch die großen Verträge, die können wir nicht mehr halten. Und die bringen uns nichts mehr und wir fangen mit einem jungen, hungrigen Team wieder an. Dazu kam es aber nicht. Auch in der Verteidigung wurden viele Fehler gemacht. Man hatte am Ende nur eine Innenverteidigung aus Kaminski, Kallas, der vereinslos war und 10 Spiele brauchte, bis er überhaupt auf einem Konditionsniveau war mit der Mannschaft. Cissé, der nach dem ersten Spiel eine gelb-rote gekriegt hat und dann nur noch U23 gespielt hat, viel zu dünn aufgestellt in der Defensive und dann eben der Druck auch aus der Mannschaft. Ne? Man hat immer wieder mitbekommen, ich kann das tatsächlich aus einer Quelle auch sagen, dass Ralf Fährmann einer der Spieler war, der immer wieder zur Bild-Zeitung gerannt ist, angeblich, habe ich jedenfalls gehört, der da auch sehr viel Stunk gesorgt hat. Dann gab es die Geschichte mit Kuchenralle, wo es dann plötzlich hieß, Ralf Fährmann isst in der Halbzeit Kuchen in der Kabine. Drexler hat angeblich einen Schokoshake durch die Kabine geworfen. Also was alles für komische und krude, seltsame Informationen an die Presse wieder kamen. Ne? Seltsam.
Das wäre ja lustig, wenn Ralf Fährmann die Kuchengeschichte selber der Bild-Zeitung. Ja,
oh, Leute, da kann man
ich hab heute Kuchen gegessen. Ach, warte, das wollte ich ja gar nicht erzählen. Wahrscheinlich kam da so ein Automatismus durch. Aber also ja, ich höre dadurch, Schalke hat im Sommer sehr viel zu tun. Also du würdest dann auch sagen, in der nächsten Saison, wenn man eine ruhige Spielzeit erlebt, ist das eigentlich gut.
Definitiv. Also wenn wir von vornherein sagen, wir haben in der gesamten Saison nichts mit dem Abstieg zu tun, wir bewegen uns zumindest tendenziell in die Richtung des oberen Drittels, dann ist es eine sehr gute Saison. Ich glaube auch, dass unser Trainer Gerrards der richtige Mann ist. Der hat ja auch für eine Stabilität durchaus gesorgt nach der Reißentlassung und musste aus dem, was da war, natürlich auch irgendwie das Beste rausholen. Gegen Ende hat man dann ja auch tatsächlich gesehen, die Punktzahl war dann auch in Ordnung, die er da geholt hat. Genau, jetzt liegt's eben an Gerrards, an Marc Wilmots, an Ben Manga, der ja vorher bei Frankfurt Chef-Scout war, der da jetzt wahrscheinlich auch nochmal scouting-technisch auf jeden Fall andere Länder und andere Bereiche mit reinnimmt, die so nicht auf dem Schalker Schirm waren. Da bin ich sehr gespannt drauf, was er da zusammenschustern wird. Und ja, ich glaube, es braucht tatsächlich jetzt mal diesen großen Umbruch. Es soll jetzt auf eine junge, hungrige Mannschaft gesetzt werden. Und ich glaube, es wird jetzt schon langfristiger gedacht, ne? Also man geht jetzt nicht davon aus, wir wollen jetzt auf Biegen und Brechen in der nächsten Saison erste Liga spielen, sondern wir wollen langfristig wieder ganz oben angreifen und das braucht eben ein paar Jahre.
Ja, wo man natürlich auch aufpassen muss, dass man dann nicht genauso endet wie der HSV, aber wobei dann sicherlich auch die Voraussetzungen, auch wie man abgestiegen ist und wie man dann am Ende dann performt hat, wahrscheinlich auch nicht so ganz vergleichbar sind. Ich glaube, der HSV war in der ersten Zweitligasaison nicht im Abstiegskampf. Würde ich mal denken. Ich würde mal sagen, schauen wir uns noch schnell den Rest an. Ich glaube, über Elversberg müssen wir nicht groß reden. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 11. Obwohl man natürlich zugegeben auch fairerweise sagen muss, ich meine, sie sind der einzige Aufsteiger, die sich in der Saison in der Liga gehalten haben. Also das verdient dann schon ein bisschen Applaus, auch wenn wir sagen, gut, es ist Elversberg. Mhm. Aber sie haben es geschafft. Und alles, was dann dahinter kam, boah, das trieft ja vor Tradition. Also Nürnberg, muss man ja sagen, wieder enttäuschende Saison, wo man sich ja jetzt auch von Dieter Hecking getrennt hat und da auch wieder versucht, auch wieder sportlich was Neues aufzubauen, wo man ja immer hofft, dass man irgendwie zumindest mal wieder oben anklopft, aber davon ist Nürnberg ganz weit entfernt. Kaiserslautern, die natürlich im Pokal alles überstrahlt haben, da natürlich auch relativ unglücklich verloren haben. Ansonsten musste da Friedhelm Funkel aushelfen. Ansonsten, ja, bei Kaiserslautern könnte man sagen, alles neu macht der Mai und alles wieder auf Anfang.
Ja.
Verstehst du?
Ja.
Markus, Anfang.
Natürlich, habe ich verstanden.
Sorry, war super schlechter. Wie findest du das? Also Markus Anfang, der bei Dresden rausgeworfen ist und jetzt übernimmt der Kaiserslautern. Also ich bin der Meinung, Friedhelm Funkel kann sich im Winter wieder auf einen Anruf von den Roten Teufel freuen.
Ja, das kann sehr gut sein. Ich halte davon tatsächlich auch relativ wenig. Ich weiß auch nicht, inwiefern man sich dann noch mehr Ärger ins Haus holt, weil auf Markus Anfang ist natürlich aufgrund von diverser Geschichten auch immer noch ein anderes Augenmerk und vielleicht auch noch mehr Aufmerksamkeit von außen auf ihn. Genau, Leistung gezeigt hat er jetzt bei Dresden auch nicht so viel, hat in den letzten Jahren auch eher durch andere Sachen Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und Lautern muss man ja wirklich sagen, trainertechnisch läuft das ja schon länger nicht gut. Ich meine, auch in dieser Saison, Gramotzes durfte die Saison begleiten, wurde dann rechtzeitig rausgeschmissen und Friedhelm Funkel hat das Team dann nicht nur zum direkten Klassenerhalt geführt, sondern eben auch ins DFB-Pokalfinale. Sensationell, da muss ich auch sagen, wir haben ja noch ein paar Wochen vor Ende der Saison bei On the Pitch darüber geredet, ja, was passiert denn eigentlich, wenn Friedhelm Funkel den DFB-Pokal irgendwie holt, aber mit Kaiserslautern dann gleichzeitig in die dritte Liga absteigt. Das war ja, tatsächlich klar, möglich, ein paar Spiele vor Schluss noch. Also sensationell, dass es da dann noch den Umschwung gab unter Funkel, aber dass man direkt in die nächste, ja, in die nächste vielleicht Fehlpersonalie rein sich bewegt. Das sehen, glaube ich, nicht wenige so aktuell.
Ja, und vor allem auch die Frage, wie kannst du mit dieser sportlichen Lage da den Kader zusammenhalten? Weiß ich jetzt auch nicht. Also Kaiserslautern müsste aber so gefühlsmäßig schon besser dastehen, wie es dann jetzt hinten raus gelaufen ist. Man hat ja auch gesehen, dass der Kader einiges kann. So, natürlich ist im Finale auch immer noch ein bisschen was anderes. Das pusht einen noch ein bisschen mehr. Aber diese Mannschaft hat Potenzial und sie müsste besser sein als Platz 13 aus meiner Sicht. Gucken wir mal, ob sie unter Markus anfangen. Ich zweifle da ein bisschen dran, aber ob sie da mehr rausholen. Magdeburg und Braunschweig, gucken wir da mal schnell noch drauf. Die haben es auch ganz, ganz knapp gerettet. Weil ich auch sage, also Braunschweig, sind ja punktgleich mit Magdeburg, haben zwar wesentlich mehr Gegentore gefressen und auch weniger Tore geschossen, aber bei Magdeburg, ich war da ja beim letzten Saisonspiel, wo sie sich da irgendwie zum Klassenerhalt gewürgt haben mit so 0-0 gegen Greuther Fürth. Es war nicht vergnügungssteuerpflichtig, wie man so schön sagt. Aber am Ende trotzdem schön, dass zwei Traditionsvereine der zweiten Liga erhalten bleiben natürlich.
Absolut. Also bei Magdeburg muss man auch wirklich sagen, das Ende der Saison, das war ja auch wirklich katastrophal, ne? Da hat dann ja auch nichts mehr zusammengelaufen. Kann mich noch erinnern, also die haben ja echt gut losgelegt, haben dann ja irgendwie, ich glaube, lass es 11 Punkte gewesen sein aus den ersten 5 Spielen gehabt. Und da hat man dann gedacht, okay, die setzen sich irgendwie relativ früh aus den unteren Tabellenplätzen raus. Und ja, gegen Ende zeigt sich dann, über die Konstanz hat es dann fast nicht mehr gereicht. Trotzdem, das war dann doch etwas überraschend. Aber ja, sonst kann ich da unten nur sagen, es war ja wirklich spannend bis zum Schluss. Gut, Osnabrück hat zu spät angefangen, Fußball zu spielen. Die Siege, die fielen dann ja gegen Ende größtenteils, ne? Als es dann schon zu Ende war. Das war sehr ärgerlich. Und bei Rostock, ja, was soll ich da noch sagen? Es ist eine Mannschaft, die natürlich für Emotionen sorgt, nicht immer positiv, aber die sonst natürlich was hergemacht hat in der zweiten Liga. Das ist echt ein Hexenkessel da in Rostock. Auch wenn man politisch da sicherlich nicht hinter einem stehen kann, was da passiert unter den Ultras. Aber ja, dennoch, ich weiß nicht, Wiesbaden hätte dann für mich weniger Emotionen, ob negativ oder positiv, hergemacht als ein Rostock in der zweiten Liga. Ne? Es gibt doch immer ein bisschen Feuer mit Rostock in der zweiten Liga.
Ja, allein schon, wenn du siehst, die vier Flitzer bei Wien Wiesbaden, die den Platz dann nach dem Abstieg gegen Regensburg stürmen wollten. Also, wobei ich da jetzt nicht, also ich möchte da nicht anstacheln. Und wenn du dir gerade am letzten Spieltag das, was dann in Rostock abging, da anschaust, also das war ja wirklich absolut bodenlos, vor allem wenn du noch bedenkst, ja gut, es waren zwei Tore, die Rostock aufholen musste, aber es war noch genug Zeit zu spielen. So, und wie man da, also wir sind ja alle Fans irgendwo und so sehr die Enttäuschung ist, dass dann der Abstieg potenziell kommt, aber es war ja auch noch genug Zeit relativ auf der Uhr. So, also was haben wir im Fußball schon alles erlebt und zwei Tore, wenn eins fällt, ist nicht unwahrscheinlich, dass das zweite auch noch kommt. Also was da auch die Rostocker dann hinten raus veranstaltet haben, das war so eine Unverschämtheit. Und man geht natürlich mit einem Totalschaden im Prinzip jetzt in die dritte Liga, man muss es so sagen. Und ich werde ja mit David nachher noch über den MSV Duisburg reden. Das finde ich, ist die Situation ist irgendwo so ein Stückchen vergleichbar. Auch wenn du auch Rostock einfach auch viel zu wenig Tore geschossen. Also 30 Tore, die schlechteste Offensive mit Abstand. Obwohl, nicht mit Abstand, aber selbst Osnabrück hat noch immer noch ein Tor mehr geschossen. Und wenn ich dann noch Berichte lese, dass sich Werder Bremen offensichtlich um Kolke bemüht. Also, Also ich würde jetzt den direkten Wiederaufstieg bei Hansa jetzt nicht automatisch einplanen für die nächste Saison.
Die dritte Liga ist ja sowieso eine Lotterie, ne? Also das dürfen wir ja nicht vergessen. Da hast du ja auch schon, oder wirst du in dieser Folge auch noch mit David drauf schauen, dass zwei Neulinge direkt den Durchmarsch aus der Regionalliga in die zweite Liga schaffen. Das zeigt ja wieder, was diese dritte Liga eigentlich alles bieten kann, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und da würde mich auch interessieren, jetzt zum Ende hin, meinst du Ulm und Münster, das macht die zweite Liga auch zumindest von der Leistung her etwas schwächer, wenn jetzt Rostock und Osnabrück runtergehen? Oder meinst du, das macht jetzt keinen großen Unterschied in der nächsten Saison?
Eine sehr gute Frage. Ich glaube, Ulm und Münster, das ist so ähnlich wie bei St. Pauli und Kiel, die in die Bundesliga aufsteigen und wo ich mir extrem überlege, wie werden die sich geben? Und ich habe da absolut keine Tendenz. Musst ja vielleicht in der Gesamtsituation auch nochmal dazu sagen, Darmstadt und Köln kommen beide runter in die zweite Liga. Mhm. Also das wird ja dann auch nochmal, da wird einiges ja nochmal durchmischt. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen, weil ich auch zugegeben auch, wir werden nachher ein bisschen über die dritte Liga reden, aber ich habe da auch jetzt ab und zu mal ein bisschen was geguckt, aber jetzt auch nicht flächendeckend, wo ich jetzt sagen kann, die werden sich absolut oben halten. Traditionsmäßig ist das total geil. So, aber ansonsten, Münster hatte man ja immer schon so ein bisschen in der Region. Aber ich glaube, so als kleines Kind, wenn du so zurückdenkst, welche Vereine mal oben waren, ich glaube, Ulm in der Primezeit haben wir alle nie erlebt. Ja. Deswegen ist insbesondere Ulm eine ganz überraschende Geschichte, wo ich sehr dran interessiert bin, die dann nächstes Jahr in der zweiten Liga zu sehen. Aber ich habe da absolut noch keine Ahnung und auch noch keine Tendenz. So der Klassiker, muss man auch ein bisschen die Transferphase noch abwarten.
Natürlich, ganz genau. Und wir haben ja auch an Elversberg in dieser Saison gesehen, dass es immer wieder Wundertüten gibt aus der dritten Liga. Das heißt, ich glaube, die nächste Zweitligasaison wird nicht minder interessant und nicht minder spannend.
Die beste zweite Liga der Welt, weißt du doch. Ist es doch immer, jedes
Jahr. Genau, immer wieder.
Gut, dann würde ich mal sagen, Benni, wir machen jetzt den fliegenden Wechsel. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir werden uns ja dann in der nächsten Zeit auch nochmal öfter hören. EM etc. pp. Wir haben ja auch noch eine wunderschöne Bundesliga-Saison-Vorschau. Hört da nochmal rein, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Sehr empfehlenswert. Da sprechen wir dann wirklich tiefgehend über die Bundesliga. Von daher, danke Benni. Ich wünsche dir auch einen schönen EM-Sommer und dann schalten wir mal rüber zu David Bücker. Bin sehr
Jawohl.
Gespannt. Mach's gut.
Wir hören uns. Ciao.
Wir haben den ersten fliegenden Wechsel vollzogen und ich begrüße meinen dritte Liga-Experte in Spe, lieber David.
Ein wunderschönes Was nicht Morgen. Ist, kann ja noch werden. Hallo David und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen.
Naja, zumindest eine Mannschaft hast du ja ganz besonders im Visier und hast du ja die ganzen besonderen Insights. Darauf hoffe ich jetzt natürlich auch, aber ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal oben an. Vielleicht auch für euch zur Erklärung, ich habe es vorhin auch schon gesagt, wir sind jetzt nicht die totalen Drittliga-Experten. Also mit wir meine ich vor allem mich. Deswegen, wir führen euch einmal ein bisschen rum. David wird bestimmt die ein oder andere spannende Sache nochmal zu Arminia Bielefeld sagen. Also wir schauen da einmal ganz kurz grob drauf und wie gesagt, wir fangen oben an und stellen fest, zwei Aufsteiger haben direkt den Durchmarsch geschafft. Wir haben ja, glaube ich, vor ein paar Wochen, da waren wir schon beide zusammen und haben auch schon ein bisschen darüber geredet, der SSV Ulm 1846 Fußball, um einmal den ganzen schönen vollständigen Namen zu nennen, ist nach 23 Jahren zurück in Liga 2 und Preußen Münster sogar nach 33 Jahren. Hast du mit diesem Durchmarsch gerechnet?
Nee, tatsächlich überhaupt nicht, weil die dritte Liga ja zwischenzeitlich komplett verrückt gespielt hat. Die Absteiger waren irgendwo im unteren Tabellendrittel zu finden und die Aufsteiger ja bahnten sich an, zumindest zu einem großen Teil oben mitzukämpfen. Selbst Unterhaching als dritter Aufsteiger hat ja einige Wochen vor Saisonende sogar noch mit oben an die Relegation angeklopft, als dann Dresden, Saarbrücken und so Schwäche gezeigt haben. Ja, nun ist es wirklich so, dass zwei Mannschaften, das wüsste ich jetzt gar nicht, wann es das zuletzt gegeben hat, ob es das überhaupt schon mal gegeben hat, aus der Regionalliga direkt durchmarschiert sind in Liga 2. Für Ulm ist das natürlich eine sensationelle Geschichte, gerade so ja Anfang der 2000er, du hast es erwähnt, schon mal in der zweiten Liga dabei gewesen. Für einen Bielefeld-Fan ist es natürlich bitter, dass Preußen Münster jetzt in Liga Nummer 2 spielt mit Paderborn zusammen. Selbst Verl hat die Saison vor uns beendet, also das war natürlich ein Schlag ins Kontor. Preußen Münster aber generell, ja, auch interessanter Saisonstart, ähnlich wie bei Ulm, unentschieden und Niederlage zum Auftakt. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, am zweiten Spieltag hatte mich Bielefeld zu Hause gegen Münster 4-0 gewonnen. Ich war bei einer Hochzeit eingeladen und zufälligerweise lief da auch ein Arminia-Fan rum. Und wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir dann doch einigermaßen gut in die Saison reingestartet sind. Nun ja, es kam am Ende anders, uns trennen 13 oder 12 Tabellenplätze, aber ja. Glückwunsch muss man auf jeden Fall trotzdem loswerden. Ich bin ja nicht so der Ultra-Fan-Feindschafts-Anhänger, deswegen herzliche Glückwünsche nach Münster und vor allem auch nach Ulm. Die haben ja gefeiert, dass die Schwarte kracht und ja, Regensburg hat es gerade noch so geschafft, die Relegation zu halten.
Ja, vor allem irre, wenn du dir anguckst, Ulm auf dem ersten Platz, allein schon 10 Punkte Vorsprung zu Preußen Münster, 4 kommen ja da nochmal on top zu Platz 3. Also es war ja auch absolut souverän. Irre Geschichte. Und dazu kann man sich jetzt natürlich freuen, vielleicht einen kleinen Wink zum DFB-Pokal. Die Bayern kommen in der ersten Pokalrunde. Auch
großartiges Los.
Gerade
weil man diese Saison übrigens gar keinen DFB-Pokal gespielt hat. Also du kommst aus einer Saison ohne DFB-Pokal und dann spielst du gegen die Bayern zu Hause in einem der wenigen noch leichtathletikfähigen Stadien in Deutschland, zumindest einigermaßen. Freut mich total und ich bin sehr, sehr gespannt auf Ulm in Liga 2. Das wird eine phänomenale zweite Liga nächstes Jahr. Aber die dritte natürlich auch.
Ja, natürlich. Was halt auch super ist, weißt du, Münster, Osnabrück, was liegt näher beieinander? Jetzt tauschen beide exakt die Ligen. Es wäre sicherlich auch spannend geworden, so ein Duell. Ja.
Uwe Koschinat schafft es in nicht mal einem Jahr zweimal abzusteigen. Glückwunsch dafür.
Ich würde mal sagen, da kriegt man vielleicht wahrscheinlich in der Zeugnisbeurteilung ein mangelhaft dafür oder unbefriedigend vielleicht sogar. Wer nicht unbefriedigt sein dürfte mit der Saison, gerade wenn man anschaut, was mit den anderen Absteigern passiert ist, ist Jahn Regensburg erst recht. Sie haben es über die Relegation dann sogar nach oben geschafft. Also insofern Regensburg eigentlich gute Saison am Ende des Tages, wenn man das Endergebnis sieht, auch wenn man jetzt nicht auf Platz 1 oder Platz 2 stand.
Ja, tatsächlich schon, aber es war am Ende auch ein bisschen Glück dabei, dass man sich überhaupt noch in die Relegation gerettet hat. Also ich meine, Dresden war ja lange Zeit der Aufstiegsfavorit schlechthin, am Ende Vierter, haben unter anderem am ersten Spieltag gegen Arminia 3-1 gewonnen, da kann ich mich auch noch lebhaft dran erinnern. Ja, und Jahn Regensburg hat ja gegen Saisonende mega nachgelassen. Also den letzten Sieg haben sie am 32. Spieltag eingefahren und man darf ja nicht vergessen, die dritte Liga hat 38 Spieltage. Und so musste man sich dann in der Relegation gegen Wien Wiesbaden retten, die in der zweiten Saison in Folge Relegation spielen zwischen der zweiten und dritten Liga. Letztes Jahr Bielefeld in Liga 3 geschubst und jetzt an Regensburg gescheitert, die also auch es nach oben schaffen in Liga 2 und damit zurückkehren. Die sind ja mit uns abgestiegen letztes Jahr.
Vor allem Jahn Regensburg, wenn du auch mal hier ein bisschen auf die Zahlen guckst, also 51 Tore und 42 Gegentore, also eine Differenz von plus 9, das ist jetzt auch als Drittplatzierter auch nicht so gut, wenn du mal schaust, wer da hinten alles kommt. Ich meine, selbst Ingolstadt hat eine Tendenz von plus 14 von Saarbrücken und Dresden, mal ganz zu schweigen. Aber am Ende vollkommen egal, Relegation und das bedeutet dann am Ende die zweite Liga. Vielleicht ein Wort noch zu Dynamo Dresden, die ja wirklich, ich glaube, zur Saisonhälfte eigentlich schon allen enteilt waren. Und wie, oder kann man das überhaupt erklären, diesen Absturz in der zweiten Jahreshälfte, wo die eine Zeit lang ja, was weiß ich, bestimmt 10, 11 Spiele am Stück gar nicht mehr gewonnen haben?
erklären kann ich dir das auch nicht. Da habe ich ehrlicherweise auch zu wenig Insights, aber der Downfall ist schon beachtlich. Also ich habe jetzt gerade mal die Tabelle nach 19 Spieltagen, also nach Saisonhalbzeit aufgemacht. Ja, in Regensburg vorne mit 42 Punkten vor Dresden mit 40. Die beiden sahen sicher aus, dass sie sich da oben festmachen, denn Ulm ist 7 Punkte dahinter gewesen. Also dass die beiden den Vorsprung noch haben aus der Hand geben lassen oder sich nehmen lassen, besser gesagt. Das ist schon echt beachtlich. Da war ja dann die Geschichte rund um Markus Anfang mit der Entlassung am Start und ja, gegen Saisonende hat man natürlich noch ein paar Siege geholt, um sich dann irgendwie oben ranzurobben, aber ja, das hat man im Prinzip verloren, wenn ich jetzt so durch die Ergebnisse scrolle, irgendwie so im Januar, Februar, wo dann irgendwie mal gar nichts ging.
Ja, bei Dynamo Dresden muss man vor allem da aufpassen, dass man nicht so ein bisschen übertrieben gesagt das HSV der dritten Liga wird. Ich meine, man geht jetzt ins dritte Jahr. Mhm. Und ja, da ist der Platz 4. Hätte man wenigstens die Relegation noch erreicht, ich glaube gegen Wien Wiesbaden, da wäre was drin gewesen. Aber insofern auch da ein weiteres Jahr in Liga 3. Wir müssen nicht alle Mannschaften jetzt einzeln durchgehen, aber ich glaube, allein schon wegen der krassen Pokalsaison verdient es der erste FC Saarbrücken durchaus nochmal erwähnt zu werden. Ich überlege so ein bisschen, man muss so unterscheiden zwischen dritte Liga und Pokal. Pokal, was soll man dazu sagen? Ich glaube, da weinen sie alle noch dem Finale in Berlin hinterher. Obwohl man sich immerhin dann hinten raus noch mit dem Landespokal im Saarland, wo man sich im Finale ja gegen Homburg durchgesetzt hat. Also man ist auch wieder für den DFB-Pokal über diesen Weg qualifiziert. Was meinst du, werden wir da nächstes Jahr einen ähnlichen Durchlauf sehen? Im Pokal, vor allem in der Liga.
Erste Runde geht es gegen Nürnberg. Zu Hause. Das ist natürlich durchaus ein machbares Los. Genau. Ja, ansonsten muss man zu dieser Pokalsaison, glaube ich, nicht viel verlieren. Natürlich hätten wir Saarbrücken gerne in Berlin gesehen. Ich glaube, da spreche ich für ganz Fußball-Deutschland. Ob die Gladbach, Bayern und Frankfurt-Fans dem wieder zustimmen, weiß ich nicht. Aber sei es drum. Ich muss aber auch sagen, gleichzeitig hatte ja das große Glück, in Berlin dabei gewesen zu sein. Und die Betzenberg-Fans haben, glaube ich, den Saarbrücker-Fans in nichts nachgestanden. Also so oder so wäre die Stimmung phänomenal gewesen. Das haben die Jungs und Mädels von Betzenberg richtig gut abgerissen. Und zur Ligasaison muss man ja sagen, okay, viele haben gesagt, die schmeißen die großen Namen in Liga 3 raus. Gleichzeitig holperte es aber doch in Liga 3 doch ziemlich. Gerade so gegen Ende der Hinrunde, Niederlagen gegen Aue, gegen Essen, Unentschieden gegen Sandhausen, Niederlage zu Hause gegen 1860. Also das ist ja beachtlich, weil man, lass mich mal rechnen, anderthalb Wochen, nachdem man zu Hause die Bayern geschlagen hat, 2-3 gegen 1860 verloren hat. Und das zeigt ganz gut die Spanne zwischen, ja, wir schmeißen alle Leute im Pokal raus. Das war ja in der zweiten Runde gegen die Bayern und dann eben ja irgendwie Ligaspiele, die man auch in letzter Sekunde nur gedreht hat. Ich erinnere mich an 1-1 zu Hause gegen Bielefeld Ende Februar. Bielefeld lange 1-0 in Führung und dann irgendwie in der Nachspielzeit noch den zumindest Treffer zum 1-1 reingebracht. Ja, und dann der gleiche Versuch wie in Dresden. Man versucht sich oben ranzurobben. Platz 5 kaschiert da schon relativ viel. Da sah es auch mal ein bisschen schlechter aus in der Saison. Also ja, beachtlich, nicht nur wegen der dritten Liga oder wegen dem Abschneiden in der dritten Liga bei Saarbrücken.
Ja, und vor allem wird man vielleicht auch die finanziellen Mittel dann für die neue Saison dafür aufwenden, einen Rasen zu bekommen, der den regnerischen Wetterbedingungen in Saarbrücken vielleicht auch des Öfteren standhält. Ich hoffe es zumindest mal, gab ja auch in der dritten Liga einige Nachholspiele auf Saarbrücker Seite. Also von daher, vielleicht ist da auch das Geld dann gut investiert. Vielleicht, bevor wir zu Arminia Bielefeld kommen, wir haben ja hier noch ein großes Pulk an anderen Mannschaften. Ich würde sagen, wer fällt dir da besonders auf? Sandhausen als Absteiger, kann man jetzt sagen, nur auf Platz 8 oder auf Platz 8? Und daneben Unterhaching auch als Aufsteiger auf Platz 9, kann man sagen, das ist gut. Borussia Dortmund 2, überraschend gesichertes Mittelfeld mit Platz 11. Ja, also was sagst du zu diesem Pulk an Mannschaften?
Ja, die sind ja irgendwie alle recht eng beieinander. Also Sandhausen, Unterhaching, Ingolstadt, Dortmund, Verl, die auch eine richtig schöne Saison gespielt haben unter Anbetracht der Tatsache, dass man ihnen Cheftrainer und Kapitän geklaut hat unter der Saison. Das ist natürlich auch ein Schlag in die Magengrube gewesen, auch wenn ich natürlich hoffe, dass es aus Bielefeld sich gerade Bielefelder Sicht, denn da sind die beiden nämlich hingegangen, in der nächsten Saison dann rechnet. Ingolstadt, ja, du hast es schon angesprochen, plus 14 Tordifferenz, das sieht irgendwie nach mehr aus. Man ist auch in einzelnen Spielerstatistiken richtig gut dabei, hat unter anderem ja den besten Torschützen der Liga mit Yannick Mauser, 18 Tore. Ja, gleichzeitig dann aber vielleicht doch einfach nur ein paar Schultern, auf dem die Last da trägt. Weiß ich nicht. Also ich war, glaube ich, einfach von diesem Ingolstadt-Spiel, bei dem ich vor Ort war, so desillusioniert und schockiert, wie schlecht und wie schrecklich die Stimmung da ist.
Ich verstehe das.
Ja, weiß ich nicht. Also Platz 10 haben sie sich verdient und ansonsten stabiles Mittelfeld, weil eben ja dann solche, sorry, nach Sandhausen eher nichtssagenden Vereine Plätze im Mittelfeld belegen, während die ganzen Traditionskracher ja hinten irgendwo rumgurken. Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Da kommen wir exakt jetzt zu und beginnen mit Arminia Bielefeld auf Platz 14. 6 Punkte über einen Abstiegsplatz. Immerhin kann man sagen, den Westfalen-Pokal gegen besagtes Verl gewonnen, damit auch für den DFB-Pokal qualifiziert. Ich würde mal jetzt so sagen, als Außenstehender, Es ist ja immer schwierig zu sagen, ja, man plant den direkten Wiederaufstieg und so weiter. Das ist zwar immer eine sehr nette Vorstellung, aber wir sehen ja, so einfach ist es ja nicht. Davon mal abgesehen, dass hier Bielefeld auch wirklich von der ersten zur dritten Liga durchgerauscht ist. Trotzdem würde ich jetzt mal sagen, also Platz 14 und man war lange Zeit noch dabei im Abstiegskampf, kann jetzt nicht so sagen, dass die Saison zufriedenstellend war, auch wenn man immerhin wenigstens noch die Pokalqualifikation geschafft hat.
Ja, auf alle Fälle. Also ich denke, man hat ja zwischenzeitlich so 2-3 Momente gehabt, wo man sich dachte, ja doch, das sollte jetzt auf jeden Fall gereicht haben mit dem Klassenerhalt. Also ein 2-0-Sieg gegen Duisburg und danach kam dann dieses Last-Minute-Unentschieden gegen Ingolstadt, auch gegen Lübeck im entscheidenden Spiel. Die Lübecker waren bereits abgestiegen, konnte man nur 0-0 spielen zu Hause, nachdem man eine halbe Stunde in Überzahl war. Das war am 35. Spieltag. Dann hat man gegen Aue verloren, gegen Halle unentschieden gespielt und das hat dann Gott sei Dank gereicht. Am Ende, um sich auf das emotionale Highlight dieser Saison zu konzentrieren, nämlich dem Abschied von Fabian Klos, der Vereinslegende, 13 Jahre Bielefeld, konnte dann ja nach dem Halle-Spiel emotional zu Recht verabschiedet werden vor ja über 22.000 Leuten auf der Alm, wenn nicht sogar noch mehr. Gegen 1860 war dann alles klar, das heißt auf Giesings Höhen konnten beide Mannschaften so ein bisschen den Klassenerhalt feiern und nochmal Fabi Klos mit verabschieden und dazu noch der Pokalsieg hinten drauf. Also das ist natürlich das emotionale Highlight und dass es bei der Arminia nie leicht ist, das ist ja irgendwie natürlicherweise angeboren. Mal gucken, ob dann die nächste Saison eine der wenigen ist in der Arminia-Geschichte, in der einfach mal nichts Außergewöhnliches passiert. So ein schöner Platz 8 würde ich gerne nehmen.
Ah, okay. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du dir denn dann nächstes Jahr gerne den Aufstieg wünschen würdest oder ob...
Auf gar keinen Fall. Okay. Nein. Du hast vor der Saison Leute im Kader gehabt, die bis auf Fabian Klos und den Juniorspieler Henry Koch nichts mit Arminia Bielefeld zu tun hatten. 2-3 Rückkehrer, ansonsten nur Neulinge. Komplett alles auf links gedreht, inklusive Trainerstab. Da hätte man nicht mit dem Aufstieg rechnen dürfen und ich habe es ehrlicherweise auch nicht getan.
Wie schwer wird es denn dann in der nächsten Saison, wenn dann so ein Mann wie Fabian Klos, ich habe hier nochmal die Zahlen, 463 Spiele, 180 Tore, 84 Vorlagen. Wie schwierig wird es dann in der nächsten Saison, wenn er dann weg ist? Ich meine, gut, jetzt kann man sagen, das erste Jahr ist bekanntlich häufig auch das Schwierigste. Da hat man sich jetzt irgendwie rausgerettet. Aber ich stelle mir das schwierig vor, wenn eine prägende Figur danach nach so einem Jahr sagt, so, ich möchte jetzt meine Karriere beenden, vollkommen berechtigt, aber dann jetzt ganz alleine aufs weite Fußballmeer hinaus zu schippern und eben nicht so einen, sag ich mal, starken Mann auf dem Platz in der Hinterhand beziehungsweise im Kreuz zu haben. Ich will dir jetzt keine Angst machen für die kommende Saison, aber wie kann man das irgendwie auffangen, stelle ich mir ganz schwierig vor.
Naja, also das ist natürlich nicht nur auf dem Feld wichtig gewesen. Ich meine, er hat natürlich dann doch irgendwie noch viele Tore geschossen, auch wenn es zwischenzeitlich formmäßig ja ein bisschen gehinkt hat. Aber vor allem, du sprichst es an, die Rolle als emotionaler Leader ist natürlich eine, die man nicht vergessen darf. einige Leihspielerabgänge, die jetzt anstehen, auch im Sturm. Das heißt, ich glaube, Manuel Winzheimer verlässt uns auch, der ja eigentlich so mit als Nummer 2 daneben geholt wurde, aber doch irgendwie die besten Leistungen dieser Saison in der Vorbereitung gezeigt hat und nicht während der Saison. Ich bin sehr, sehr gespannt, wen man da vorne noch holt, denn ich denke, man muss auf jeden Fall noch wen holen. Wenn ich mir jetzt mal angucke, Fabian Klos fällt weg, da muss auf jeden Fall nachgesteuert werden vorne drin. Das wird schwierig, aber ich denke nicht, dass es noch dramatischer werden kann als in dieser Saison. Da bin ich jetzt einfach mal optimistisch, dass wir trotzdem einfach auch ohne Fabi Klos halbwegs klarkommen und dann nicht nochmal total ins Loch einfallen.
Es muss ja am Ende des Tages auch irgendwie klappen, aber ich glaube auch, ich halte ein gesichertes Mittelfeld, also das sollte ja nun wirklich für die neue Saison möglich sein. Und vor allem nicht da zu landen, wo mitunter, wir werden gleich zu den Absteigern kommen, aber hinter der Arminia standen ja noch 1860 und Waldhof Mannheim, die es auch gerade auf der letzten Rille noch so geschafft haben. Gerade 1860 München, wo man ja vor einigen Jahren nach dem Aufstieg in die dritte Liga, ich kann mich erinnern, die erste Saison lief eigentlich wieder für die Ansprüche viel zu gut eigentlich. Und wo man jetzt so den Eindruck hatte in den letzten Jahren, ja, es geht jetzt so ganz, ganz langsam in die zweite Liga. Und jetzt war dieses Jahr so ein bisschen holla. Wir müssen aufpassen, nicht wieder in der Viertklassigkeit zu verschwinden. Obwohl auch Hasan Ismaik weiter auch anbietet, Geld zu geben und so weiter. Das ist alles ein hochtoxisches Umfeld in Giesing. Was, beziehungsweise wo geht es hin für 1860? Die Saison zeigt auf jeden Fall nicht dahin, dass man sich wieder Hoffnungen machen kann auf die zweite Liga.
Ja, es ist eine wahnsinnig absurde Saison gewesen von 1860. Im Dezember alle 3 Spiele verloren, im Januar kein Spiel verloren, im Februar kein Spiel verloren, im März alle 5 Spiele verloren. Also das war auch eine echte Achterbahnfahrt und am Ende kann man sich ähnlich wie in Bielefeld, glaube ich, dann ging es am Ende ja hin und her von Spiel zu Spiel. Wichtiger Sieg gegen Viktoria Köln und gegen Rot-Weiß Essen, dann vor allem am vorletzten Spieltag dann doch noch irgendwie retten. Also ja. Das Karussell der Traditionsvereine hat sich hier mitgedreht und in dem Falle ist man auf der Plusseite ausgestiegen. Das können die Duisburger leider nicht von sich behaupten.
Auf gar keinen Fall. Duisburg, was für eine traurige Geschichte am Ende des Tages. Also wenn man mal bedenkt, dass der Verein ja schon seit Jahren finanziell angeschlagen ist. 2013 erfolgte ja bereits der Zwangsabstieg in die dritte Liga. Und nun stehen wir hier 11 Jahre später und es geht runter in die vierte. Und ich kenne einige, die dem Meidericher Fußballclub anhängig sind. Und es gab ja mal, glaube letztes Jahr oder noch zu Corona-Zeiten, da gab es ja mal eine ARD-Doku, glaube ich, von abgestürzten Traditionsverein, wo sie auch einen Duisburger-Fan interviewt haben, der dann... Genau, das waren Corona-Zeiten, wo der dann so traurig vorm Stadion steht und quasi seine Fanliebe so zum Ausdruck bringt, dann wiederum aber auch sagt, dass der MSV gerade was Umgang auch mit ehemaligen Spielern angeht, dass einfach bodenlos ist. Also da kann ich mich so erinnern, war ein super Bild vom Duisburger Legende, ich weiß den Namen leider nicht mehr, und der stand einfach in so einem Busch drin. Also es war ein Schild, was in so einem Busch drin stand und dieses Schild war auch so halb verwaschen und auf dem Schild war auch ein Bild, wo er einen Fußball schießt und der Ball war zur Hälfte auf diesem Schild drauf. Also das hat er quasi schon so als Beispiel genommen, was bei diesem Fußballclub eigentlich grundsätzlich falsch läuft und wie wenig finanzielle Mittel man hat. Ja, und wenn man viele andere Vereine hinzuzieht, es ist ein schleichender Untergang, muss man wirklich so sagen. Und man hat jetzt dieses riesige Stadion. Weiß nicht, wie man das in der vierten Liga, also das kriegt man durchaus hin. Alemannia Aachen ist ja das beste Beispiel so. Aber MSV Duisburg, da sind wir uns ja einig, die gehören einfach nicht in die vierte Liga. Aber rein finanziell, der Verein war nie auf Rosen gebettet. Und das ist jetzt leider am Ende das bittere Ergebnis.
Ja, und die Frauen sind ja auch abgestiegen, ne? Also 4 Punkte
ja, genau.
In der 22 Spiele umfassenden Google Pixel Frauen Bundesliga. 4 Punkte. Also da ist eben der andere Nutzer in dem großen Stadion ja auch noch mit einer Liga tiefer anzusiedeln nächstes Jahr. Das ist unfassbar bitter, was in Duisburg dieses Jahr zusammengekommen ist. Und du sprichst es auch richtig an, das beschränkt sich eben nicht nur auf diese Saison. Das ist ein Niedergang, der sich über viele Jahre angedeutet, angebahnt und nun ja in die Tat umgesetzt hat, leider. Man hatte da auch mehr oder weniger ja ein Spiel um Leben oder Tod am 31. Spieltag auf der Bielefelder Alm. Das hat man 2-0 verloren und spätestens da war eigentlich klar, in welche Richtung es geht. Dann gab es noch ein letztes Aufbäumen zu Hause gegen Sandhausen, noch einmal einen Sieg eingefangen und dann unter anderem, ja, es passiert dann ja einfach mit dem Abstieg hingegebenen Mannschaften, 5-3 in Lübeck verloren, beide Mannschaften waren ja schon abgestiegen, also dann passiert einfach irgendwie alles, was man nicht mehr kontrollieren kann. Zwischenzeitlich hatte man 2-3 Punkte Rückstand auf dem, ja, nicht mehr Abstiegsplatz. Nun sind es, lass mich mal rechnen, 9. Das ist schon unfassbar bitter, was in Duisburg wiederkommt. Und das Traurigste ist ja eigentlich, ich sehe nicht, wie das jetzt ganz einfach nächstes Jahr wieder hochgehen soll.
Nee, die vierte Liga wird ja nicht umsonst als Nadelöhr bezeichnet. Denn genau das ist es. Vor allem nach so einer Saison dann die entsprechende Grundlage zu legen, dass es gleich wieder hochgeht. Ich meine, die Fans hast du jetzt nach Jahren der Misswirtschaft, glaub, kannst du keinem übel nehmen, dass er jetzt nicht oder dass jetzt nur noch die ganz harten Fans jetzt erstmal kommen. Da muss wahrscheinlich auch erstmal wieder so ein bisschen eine Euphorie entstehen, aber das wird dauern, definitiv. Wir schauen mal auf die restlichen Absteiger. Auch den Halleschen FC hat es erwischt, was ich auch nicht so gedacht hätte. Ich habe es ja in dieser Saison im Februar, war ich glaube ich mal da, gegen Erzgebirge Aue, wobei es sich da auch schon ein bisschen angebahnt hatte. Die krauchten ja auch die ganze Saison immer so halb da unten rum. Aber dass es dann am Ende dann zum Abstieg kam, fand ich dann doch etwas überraschend.
War auch ein bitteres Spiel, ne? Wenigsten gegen Aue.
Ja. Ja.
1-0 und 2-1 geführt und dann 2-3 ja verloren.
Ja, die Fans, die vor mir da waren, die haben bei den Toren so abgefeiert, vor allem auch mit mir, weil ich war ja kein Halle-Fan so, ne? Aber wie die da abgefeiert haben und dann bei jedem Tor und dann als Aue dann final das Spiel auch noch gedreht hat, sind die immer tiefer in ihre Sitzschalen gerutscht. Immerhin, man kann sich jetzt trösten, auch sie haben den Landespokal gewonnen, auch das war ja auf der allerletzten Rille, das war ja ein total verrücktes Spiel gegen Halberstadt. Aber ja, gegen Halberstadt kann man dann wahrscheinlich nächstes Jahr Regionalliga spielen.
Jetzt geht's gegen St. Pauli, Bundesliga-Aufsteiger.
Also es wird natürlich finanziell auch helfen, dass man jetzt wenigstens noch den Sprung in den DFB-Pokal geschafft hat. Aber man hat auch gemerkt, als sie dann den Landespokal gewonnen haben, also erstmal das Stadion war auch halb leer. So, sie haben ja in Halle gespielt. Und diese Stimmung war auch so ganz merkwürdig. Also man hat halt so gemerkt, yay, yeah, cool, wir haben jetzt Landespokal gewonnen, aber den Abstieg verhindert das nicht. So, also war eine ganz komische Gemengelage irgendwie. Ja, aber immerhin, und vielleicht kann man gegen St. Pauli eine Überraschung landen, ich glaub's eher nicht, aber auch in Halle wird das ein sehr spannender Sommer, da muss alles auf links gedreht werden. Obwohl ich mich auch nächstes Jahr dann sehr freue auf Halle gegen Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost, das ist bestimmt auch ein sehr sehr interessantes Duell.
Ja, das mag sein, ja. Mit den Ostduellen ist ja auch immer total viel Euphorie drin. Also ein Kumpel von mir, Sena-Fan, der hat dann auch vom Finaltag der Amateure vom Spiel gegen Meuselwitz berichtet und so. Also das ist schon mitunter absurd, was da passiert. Und ja, wenn es politisch einigermaßen handhabbar ist, schöne Grüße nach Dresden, dann ja, macht das ja auch immer ganz viel Spaß.
Ein Wort noch zu Lübeck und Freiburg 2. Und beide relativ chancenlos, insbesondere, ich glaube, Freiburg 2 kann relativ damit leben. Ein Abstieg ist nie schön, aber am Ende des Tages, glaube ich, ist das jetzt keine Überraschung. Wenn man jetzt mal Duisburg und Halle als Vergleich zieht. Dann würde ich mal sagen, machen wir gleich einen Schlussstrich. Aber vorher wollen wir natürlich noch die Vereine neu in der dritten Liga begrüßen. Und zwar zum einen Alemannia Aachen, nach 11 Jahren, haben auch den Landespokal gewonnen. Energie Cottbus, nach 5 Jahren zurück in Liga 3. Und über diesen Verein freuen wir uns wahrscheinlich ganz besonders. Die Zweitvertretung des VfB Stuttgart. Ich glaube, wir hätten beide die Kickers ein bisschen lieber gehabt, gerade wenn man sieht, dass der VfB die Stuttgarter Kickers am letzten Spieltag noch vom direkten Aufstiegsplatz verdrängt hat. Trotzdem auch da, herzlichen Glückwunsch, es ist sportlich nicht unverdient, aber insbesondere mit Aachen und Cottbus, das schmeckt doch richtig. Insbesondere, wenn man dann Halle und Duisburg
verliert. Ja, total. Pele Wollitz kam aus dem Feiern ja gar nicht mehr raus. Die haben den Landespokal ja auch noch geholt im Stadion der Freundschaft. Ja, Cottbus war damals mit uns zusammen 2009 aus der Bundesliga abgestiegen. KSC, Cottbus und Bielefeld müssen es da gewesen sein, ja, wenn ich mich nicht irre. Deswegen jetzt auch schön, dass man endlich mal wieder zusammen in einer Saison spielt oder in einer Liga. Das ist natürlich auch schön. Und zum Thema Regionalliga Südwest. Wir können uns, glaube ich, echt glücklich schätzen, dass es die Zweitvertretung vom VfB Stuttgart gewesen ist. Denn so ein paar Spieltage vor Schluss hätte es auch gut und gerne noch eine Reise ins Dietmar-Hopp-Stadion nach Hoffenheim geben können. Denn auch die dortige Zweitvertretung sah zwischenzeitlich richtig gut aus in Sachen Aufstieg. Von daher schön, dass es immerhin jetzt Stuttgart 2 geworden ist. Und für die Kickers natürlich schade. Auch da wäre es übrigens ein Durchmarsch gewesen aus der, wie heißt es da, Oberliga, Landesliga, keine Ahnung, bis in Liga 3. Vielleicht dann nächstes Jahr. Ja, und sonst Aachen wird natürlich mega. Da habe ich die Hoffnung, mal Erik Meier irgendwie ins Stadion locken zu können. Werde ich dann mal nach Bielefeld entführen. Es wird ja heute Nachmittag noch entschieden zwischen Hannover 2 und Würzburg. Und dann haben wir da die Aufsteiger zusammen. Also ja, das ist doch eigentlich eine ganz nette Runde, die sich da nächstes Jahr zusammentut.
Definitiv. Und ein Grund mehr, im nächsten Jahr mehr die dritte Liga zu gucken. Bin ich sehr gespannt,
so ist
auf jeden Fall. Es wird verrückt. Und
hätte ich vor 2 Jahren auch nie gesagt, aber kann ich sehr empfehlen.
Ja, so witzig, wie sich dann so die Interessen natürlich auch aufgrund der Vereine dann so verschieben. Aber wollen wir sagen, die beste dritte Liga aller Zeiten? Nein, das mache ich jetzt nicht.
Nee.
Ich glaube, da müssten einige zwei vertreten.
Nee, dafür fehlt mir die TSG Hoffenheim 2.
Oh, Gottes Willen, nein. Aber das ist so jetzt mal, wie man so schön sagt, die Postmarke der Saison. Jetzt ist erstmal in der dritten Liga auch Sommerpause, bis dann Erstmannschaften da auch in den DFB-Pokal einsteigen. David, vielen Dank für diesen, jetzt am Ende des Tages doch ganz, nicht ganz so kurzen Take. Aber das ist vollkommen okay. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Insights liefern mit unserem, also gerade von mir aus, von meinem total Halbwissen in Sachen dritte Liga. Wird nächstes Jahr besser werden. Aber vielen Dank, dass du wenigstens da warst als richtiger Experte. Und
gerne doch. Drückt der Amina die Daumen und dann freuen wir uns, dass wir Rostock gegen Dresden hoffentlich alle überleben.
Schauen wir mal. Die Waffen werden schon mal geladen. Und damit hören wir uns nach der kurzen Unterbrechung gleich wieder mit dem internationalen Fußball. Wir kommen zum letzten Part in dieser Restabwaschfolge, nämlich zum internationalen Fußball. Und ich freue mich natürlich sehr, ihr wisst ja, eine Saison ohne Benny kann nicht zu Ende gehen und ich freue mich umso mehr, dass sich die Zeit heute ein bisschen nimmt, weil er ist wirklich schwer verletzt. Er hat gestern Fußball gespielt und Benny, was hast du getan? Also grüß dich erstmal, schön, dass du da bist trotzdem.
Hallo, lang nicht mehr gehört, da bin ich wieder. Ja, nein, das klassische Fußball-Idiotending, kein Gegnerkontakt, wollte den Ball mitnehmen, Knie wollte nach links, ich wollte nach rechts. Und dann hat's knack gemacht und dann lag ich da auf dem Boden wie so eine Raupe. Naja, unpraktisch, wa?
Ja, und sag dann gerne nochmal, also du warst in der Notaufnahme und wann warst du zu Hause?
Alter, ich saß 6 Stunden darum. 6 Stunden. Für was für ein Bericht deine Frechheit ist. Was steht da als erster Satz? Gehfähig. Ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Aber erster Satz, gehfähig. Behandlung, Ibu 400. Wollt ihr mich verarschen? Dann war ich heute früh war ich dann beim Chirurgen. Was sagt ihr mir? Ja, Knie ist total fett, dicke Wasseranlagerung, MRT so früh es geht. Überraschung. Wirklich, dieses Krankenhaus. Wenn ihr in Berlin seid, Oskar Zieten, geht da nicht hin. Geht da nicht hin. Egal was ihr habt, geht da nicht hin.
Oh, ich wurde da geboren, aber auch nur.
Ja, mein kleiner Bruder auch, nach 50 Stunden. Geht da nicht hin.
Okay, gut. Das war's dann für heute. Schön, dass ihr da wart. Ein super Saisonabschluss. Nein, wir wollen ein bisschen über internationalen Fußball reden, aber wollen natürlich das jetzt auch nicht so lange machen, dass Benny sich auch nicht jetzt ganz doll quält. Und wir werden natürlich ganz besonders auf die Premier League gucken. Ich würde mal sagen, fangen wir da einfach mal fix von oben an. Wir können es ja auch kurz fassen, glaube ich. Manchester City, es war eng hinten raus am Ende. Englischer Meister geworden, aber wollen wir noch mehr was dazu sagen?
Ich glaube, wir sind so mit die Einzigen, die das jetzt nicht so schlimm finden, dass das City Meister wurde.
Der Grund, warum das so ist, kommen wir gleich zu, aber genau, ja.
Weil ich denke mal halt so, dass City Meister wird, ist mir egal. Das ist jetzt eh schon 80 Mal passiert, das juckt mich nicht. Aber wenn Arsenal Meister geht, das wäre schlimm gewesen, wenn die Meister geworden wären. Ey, das hätten wir uns die nächsten 50 Jahre anhören können.
Ja gut, und da sind wir ja eigentlich auch schon bei Arsenal. Das war, also Benny hat mir auch ein bisschen jetzt aus der Seele gesprochen, aber auf der anderen Seite, seien wir mal ehrlich, trotzdem, es ist schon für uns natürlich als Chelsea- und Tottenham-Fans natürlich nicht schön zu sehen, aber trotzdem muss man auch fair sein. Es ist eine beeindruckende Entwicklung und man muss ja auch sagen, dieses Team ist ja auch immer noch so verdammt jung. Also ich finde auch, wenn du mal guckst auf die nächste Saison, da musst du den Kader eigentlich jetzt nur noch breiter gestalten und vor allem einen besseren Torhüter finden. Also das verstehe
David
ich
Raya, nicht. David Raya, meinst du? Die haben jetzt fest verpflichtet, ne? Du planst ja, das mit dem?
Also verstehe ich.
Ich finde den auch nicht
dolle. Also der ist nicht besser als Ramsdale.
Anders, ein also, ganz anderer Torwarttyp halt, ne?
Aber auch nicht besser, also generell nicht.
Ja, auf der also, Linie das ist schon, tatsächlich, würde ich sagen.
Ja, schon, aber sagen wir mal so, für das, was Arsenal vor dem Torhüter alles so zu bieten hat, könnten sie sich finanziell noch einen besseren leisten, denke ich mal.
Gut, dann hast du halt auch nicht so viele Weltklasse-Keeper, ne? Das ist natürlich immer das Ding auf der Position. Oder auch irgendwo, das ist ja quasi der Quarterback des Fußballs. Du hast deinen Torwart. Du wechselst den Torwart nicht achtmal aus pro Spiel und gibst dem anderen Spielzeit. Du hast deinen Torwart. Und es gibt wenige Weltklasse-QBs, es gibt wenige Weltklasse-Torhüter. Das ist natürlich, wenn du deinen hast, mit dem du zufrieden bist, ja, dann muss man damit erst mal fahren. Ich wüsste jetzt auch nicht, wen sie holen sollen. Also
ja, so pauschal weiß ich das
Hauptsache nicht Frederik Renault, der bleibt da, wo er ist, ihr.
und Hauptsache nicht Vicario. Aber das macht er auch nicht. Ansonsten, ja gut, Champions League gegen Bayern raus, aber ich sag mal so, Arsenal war auch lange Zeit nicht mehr in der Champions League, das kann passieren. Und vielleicht, um das kurz abschließend zu machen, Kai Havertz, ich habe, glaube am Anfang ziemlich über ihn hergezogen, was für ein merkwürdiger Wechsel das war, hinten raus betrachtet, muss man schon sagen, er hat sich gemausert. Und zwar ziemlich.
Ja, jetzt ist ja kein Linksverteidiger mehr für die Nationalmannschaft. Oder was rechts? Was rechts oder links? Weiß ich gar nicht. Außenverteidiger auf jeden Fall für Deutschland. Das war ein wildes Ding, ey.
Gegen die Türkei, genau.
Ja, nee. Ach, Havertz, ey, das ist so schwer, den Typen einzuordnen, weißt du? Weil irgendwo hat er sich ja gegen Chelsea jetzt nie krass Kacke benommen. Ja, der hat aufs Übelste gejubelt bei seinem Tor, aber das ist halt jetzt so. Aber man kann ihn ja nicht mögen. Der wechselt von Chelsea zu Arsenal, das ohne irgendwie mal zu begründen, dann einfach ja, tschüss, geht weg. Aber dann ist er immer noch halt der Typ, der das Champions-League-Tor geschossen hat, ne? Schwer. Weiß ich nicht, wie es zu Olle Kai stehen soll, weil eigentlich finde ich den ganz lustig.
Erst recht nach dem Witz mit Julian Brandt. Kennst du den?
Welchen? Die haben viele Videos. Die sind ein lustiges Duo.
Wo Kai Havertz ein Kühlpack aufgeschnitten hat und er zu Julian Brandt gesagt hat oder ihn gefragt hat, warum die Eiswürfel so komisch schmecken. Ja, findet man bestimmt irgendwo auf YouTube, müsst ihr mal googeln. Echt geile
der Geschichte. Der Kerl,
ey. Ja, wo wir natürlich ganz besonders hinschauen, ist auf den FC Liverpool. Wir haben ja schon öfter drüber gesprochen. Der Abschied von Jürgen Klopp. 488 Spiele, 303 Siege, eine Meisterschaft, eine Champions League, einen FA Cup, eine Club-WM und zweimal der League Cup, auch in dieser Saison. Wir hatten ja am Anfang noch so ein bisschen gedacht, boah, er ist in allen Wettbewerben noch dabei, kann jetzt, glaube ich, 4 Titel holen. Am Ende ist es nur dieser League Cup geworden.
Und dann war mal ehrlich, welcher Mensch hat der League Cup?
Ist das hinten raus jetzt so ein Kratzer, hat mir jetzt nicht so den Eindruck gemacht.
Glaube ich nicht. Also das ist ja trotzdem seine Legacy, die er da hat und trotzdem die Erfolge, die er getan hat, auch wie er Liverpool wieder rebuildet hat quasi. Die waren ja schon gut am Poppen, als er sie damals übernommen hat. Von daher, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie negativ wahrgenommen wird. Der hat sie jetzt auch wieder in die Königsklasse zurückgebracht nach letztem Jahr. Also ich glaube, dass der nur mit guten Gedanken Liverpool verlässt. Auch wenn er sich wahrscheinlich einen Titel gewünscht hätte.
Wie schwer wird es jetzt für seinen Nachfolger, Arne Slot, ja auch ein ganz interessanter
Trainer. Ich glaube, es ist immer schwer, wenn du so eine Ära übernimmst. Also das ist ja egal wo, genauso jetzt Bayern nach Heinkes und so weiter. So eine Ära dann zu übernehmen, ist nie einfach. Wenn es irgendwo klappt, dann bei Liverpool. Da hatte ich jetzt gesehen, in 123 Jahren irgendwie nur 22 Trainer hatte der HSV in den letzten 6 Monaten. Also das ist schon, ich glaube, wenn es irgendwo klappt, dann da. Dass man es übernehmen kann und Ära nach Ära aufbauen kann.
Ja, was ich halt so super beeindruckend finde, ich meine, das ist, als ich das Zitat gesehen habe, dachte ich, das könnte so ein Lebensmotto sein. Als Klopp am Anfang bei seiner Antrittspressekonferenz in Liverpool sagte, es ist nicht wichtig, was die Leute denken, wenn du kommst, sondern es ist wichtig, denken, wenn du gehst. Und wenn du dann auch zum Abschluss diese Choreo siehst, insbesondere dann, wo sie so ein deutsches Herz gemacht haben, ja auch so dachte, also England, die machen ein deutsches Herz in einer Choreo, weil sie den Trainer so feiern.
Da musst du aber wieder unterscheiden, dass da in England keine Fangruppe hintersteht, sondern das vom Verein selbst kam. Finde ich, muss man differenzieren.
Ja.
Weil ja, dass der Verein einfach sagt, so, wir gönnen es unserem Trainer, nicht die Fans. Also was, die organisierten Fansupport gibt's da halt einfach nicht. Ich finde, ja, das ist cool und ja, ich weiß, was du meinst, aber ich finde, da muss man schon nochmal differenzieren, dass es in England was ganz, ganz anderes ist. Das ist genauso wie eine DFB-Choreo. Also.
Auch die kann schön sein, aber ist nicht zwangsläufig stimmungsgeladen. Ne?
Ja, wir sagen Dankeschön. In Wolfsburg, Alter, war das ein Ech.
Wir wollten doch noch in diesem Sommer unsere Flop 10 an Stadion besuchen. Ich glaube, das Spiel könnte es da in meine Liste schaffen.
Ey, das war alles so vielleicht peinlich. Auch dieser
aber Minigang, das spoilern wir
jetzt. Ach super.
Das spoilern wir jetzt nicht und das ist jetzt auch zu viel Insight.
Oh.
Steigen uns die Leute jetzt.
Ja, Leute, also, bald kommt die Special-Folge. Seid bereit.
Ja, definitiv. Aber nach der EM wahrscheinlich erst. Wir gucken mal weiter. Also erstmal, es gibt ja immer so diese eine Überraschungsmannschaft, wobei Aston Villa ist jetzt keine so riesige Überraschung. Die waren im letzten Jahr auch schon gut.
Ach, aber Champions League ist schon eine Überraschung, dass sie es so hoch geschafft haben.
Das stimmt, auch wenn der Abstand nach oben hin auch ordentlich ist wiederum. Ne? Aber
gut, aber das ist ja egal. Wir spielen das nächste Jahr in der Königsklasse und haben 8 Spiele auf der größten Bühne Europas. Also von daher.
Ja. Und da gehört irgendwie Aston Villa auch drin, auch riesiger Traditionsverein. Dahinter folgen direkt meine Spurs. Ich müsste ja theoretisch insbesondere auf alle englischen Teams sauer sein, dass sie den Europapokal so derart verkackt haben, dass Platz 5 nicht für die Champions League reicht. Ich sage aber auch ganz ehrlich, insbesondere nach dieser Saison, Europa League für Tottenham absolut für die nächste Saison absolut okay. Man ist im Plan, gerade so hinten raus, ist so Ange Postecoglou so ein bisschen aus seiner Haut gefahren, weil hinten raus dann doch vieles nicht so lief, wie er sich gewünscht hätte. Insgesamt muss ich aber sagen, ich habe in dieser Saison auch, wie gesagt, wenn vieles nicht optimal lief, aber ich habe so ein bisschen Tottenham einfach wiedererkannt. Es lief nicht alles perfekt, aber das war von vornherein her klar. Man hatte zwischendurch auch sehr viele Verletzte, gerade hinten raus, wer alles gefehlt hat. Zum Beispiel Destiny Udogi, den kannst du überhaupt nicht ersetzen, das geht einfach nicht. Du hast einen super neuen Torhüter, einen super tollen Nachfolger für Lloris gefunden, Vicario, sicherlich einer der unterbewertetsten Torhüter, die es gibt. Das Einzige, was mich so ein bisschen ankotzt, was ich nicht verstehe, warum man eigentlich gerade, wenn der Gegner hochpresst, denn immer der Meinung ist, hinten rausspielen zu müssen, das ein oder andere Mal.
Hoch und weit bringt Sicherheit. Kreisliga-Weisheiten mit Benny.
Jawohl, das hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gewünscht. Wie gesagt, hinten raus ist die Saison etwas verrutscht. Der Saisonstart war aber auch abartig gut, da hat man auch ein bisschen überperformt. So gesehen, ich kann mit der Saison gut leben. Müssen natürlich weitere Schritte kommen, aber das hat Postecoglou ja auch schon angekündigt, dass im Sommer einiges kommen wird. Und wenn dann im nächsten Jahr auch wieder einige Verletzte dann auch dauerhaft durchspielen, glaube ich, dass das relativ ordentlich sein wird. Und vielleicht kann man sich ja auch mal vornehmen, gerade wir werden auch gleich über Manchester United reden, vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Pokalwettbewerb auch mal ein bisschen weiterzukommen. Ich glaube, das wäre, wenn man sieht, dass Coventry selbst ins FA Cup Halbfinale es schafft und Manchester United am Ende des Tages, obwohl sie eine beschissene Saison hatten, den FA Cup holt, finde ich, ist das nicht zu viel verlangt. Das würde ich mir für die neue Saison gerne wünschen. Ansonsten, vielleicht ist auch mal in der Europa League was drin, aber schauen wir mal, kann ich mit der Saison so im Groben ganz gut leben?
Das hast du schön gesagt.
Danke. Und bin übrigens auch positiv überrascht von Timo Werner. Bin glücklich, dass sie jetzt ein Jahr noch eine Leihe gemacht haben. Ihn jetzt zu kaufen, das hätte einfach keinen Sinn gemacht. Dafür war er auch zu lange verletzt. Aber nochmal ein Jahr Leihe. Ich glaube, das ergibt für beide Seiten Sinn.
Timo Werner, ey, das ist auch so ein Klopster-Typ, ne? Wenn du dir da Videos anguckst, wo er über Rührei mit Ketchup redet. What is this?
Willst du auch nochmal sportlich was dazu sagen, oder?
Ja, ihr werdet keinen Titel holen.
Gut, dann reden wir über Chelsea, die in diesem Jahr sehr erfolgreich waren.
Ey, verhältnismäßig, du. Also vor der Saison, wenn da haben wir gesagt, sechster Platz, nach der schon letztes Jahr und davor die Kacke da, hätte ich unterschrieben. Ist natürlich unfassbar bitter, dass United mit Glück gegen Coventry weiterkommt und dann diesen blöden Pokal noch gewinnt und Chelsea jetzt in der Conference League antreten darf. auch das.
Qualifikation gegen Heidenheim. Ach nee, Chelsea ist gesetzt, glaube ich, ne? Ja.
Heidenheim nicht, glaube ich, oder? Sind die?
Nee, Heidenheim ist nicht gesetzt.
Da kann es doch passieren.
In der Gruppenphase, ja. Nee, Chelsea in der Void Arena, das wär's, ja.
Nee,
auf der Ostalb.
Ja, wie gesagt, auch im Winter an diesem übelsten Formtief war auch so, ey, Conference League immerhin nehme ich mit Kusshand. Das ist halt jetzt bitter, dass es durch den FA Cup nur die Conference League wird. Man muss es natürlich positiv sehen. Chelsea kann der erste Verein werden, der alle drei europäischen Titel gewinnt. Und ich denke, man kann auch sagen, dass Chelsea als Top-Favorit in den Wettbewerb reingeht. An die Stelle werden wir uns erinnern, wenn sie die Qualifikation verkacken.
Schauen wir mal.
Nein, Chelsea, schwer. Ich muss sagen, die Entlassung von, bin ich doof?
Pochettino.
Ist zu spät.
Alles gut.
Bin schon müde. Von Pochettino ist in meinen Augen richtig, weil du eine fußballerische Idee nicht wirklich gesehen hast. Du hast keine Entwicklung gesehen. Die einzige Entwicklung, die es gab, war Cole Palmer, bitte mach.
Und der hat sehr viel
gemacht. Und der hat gemacht, Boah, ich liebe den Mann, ne? Also ich sag dir auch ehrlich, als der Transfer announced wurde und auch mit der Ablösesumme, dachte ich mir so, boah, weiß ich nicht, ob ein City-Bankwärmer mit wenig Spielzeit das wert ist. Aber er hat mich auf jeden Fall überzeugt. Nein, Cole Palmer ist so eine Maschine. Und wenn man den über Jahre halten kann und wenn man um den das Team jetzt so ein bisschen aufbaut und jetzt auch mal eine Elf hat, Alter, Elf zusammenbekommt, die zusammenspielt über einen längeren Zeitraum, wenn Nkunku jetzt endlich mal fit ist und mehr als zwei Spiele die Saison spielen kann, wenn einfach alle fit bleiben und Raheem Sterling endlich in die Wüste geht, dann bin ich auch guter Dinge, dass es in Zukunft wieder bergauf geht, trotz Donald Trump, Todd Bowley als Besitzer.
Was hältst du von jetzt von dem neuen Trainer, von Enzo Maresca, soll ja Aufstiegstrainer oder ist oder war Aufstiegstrainer von Leicester, war auch schon Co-Trainer von Pep Guardiola. Ein Name, der jetzt nicht so...
Ich wollte gerade sagen, es ist spannend. Nicht wirklich Chelsea-like, weil Chelsea natürlich die großen Namen haben will, ist ja klar. Gab's ja auch kurz wieder Mourinho-Gerüchte. aber ich glaube, das kann werden. Die Frage ist, wie lang ist die Reißleine, ne? Wie viel Spielraum gibt man ihm und wie viel?
Die ist in Chelsea meistens, bei Chelsea meistens nicht sehr lang.
Ich wollte gerade sagen, und wie viele Misserfolge erlaubt man ihm auch, ne? Ich hoffe aber, dass jetzt mal ein Trainer ist, der über Jahre da ist, der auch vielleicht so seine Ära prägt, dass da mal ein bisschen Stabilität und Ruhe reinkommt. Und dass Chelsea nicht mehr so ein Meme-Verein ist. Das ist nämlich echt anstrengend. aber an sich, ich habe nicht damit gerechnet. Ich war mir recht sicher, dass der Atze von Brighton kommt, muss ich sagen. Ging ich recht lang von aus.
Roberto De Zerbi ist der Atze,
genau.
Gemerkt.
Genau. von dem ging ich aus. Das ist jetzt der Leicester-Atze. Ich habe den Namen wirklich noch nicht so oft gehört. Also
Enzo Maresca.
Genau.
Aber du wirst ja genug Möglichkeiten.
Ich würde gerade sagen, ich glaube, ich
werde den Namen noch oft. Wobei, bei Pochettino hat es ja auch nicht geklappt.
Ja, der war aber auch ein scheiß Trainer. Also, Pochettino war auch immer das Ding, dass der immer wieder so...
Er hat komische Interviews geführt und komische Pressekonferenzen
gegeben. Mit ganz komischen Aussagen. Und das Schlimmste war, dass er immer darüber geredet hat, wie toll Tottenham ist. Das ist so ein Ding, das ist für Tottenham-Fan bestimmt lustig und cool gewesen, aber als Chelsea-Fan denkst du dir so, ist dein Ernst? Kannst du vielleicht mal aufhören, von einem Stadtrivalen zu sagen, wie toll sie sind und wie schön das da ist und wie sehr du denen das alles gönnst? Das will ich von meinem Trainer nicht hören. Von meinem Trainer will ich über den Rivalen hören, dass er dir den Abstieg gönnt. Und nicht, wie toll da alles ist. Also was ist denn das? Wie Timo Werner sagen würde, what is this?
Ja, ihr wisst, dieser Part hat immer hohen Unterhaltungswert. Deswegen reden wir jetzt auch über Manchester United. Auch noch ein Wort dazu.
Die den Pokal also, geholt haben, Mann.
Also
was kann City eigentlich?
Vor allem sagt Erik Ten Hag, 2 Titel, 2 Saisons, 3 Endspiele, nicht ganz so schlecht. Wenn sie mich nicht mehr wollen, gehe ich woanders hin und gewinne Titel. Das ist das, was ich mache. Also
das Interview fand ich auch ganz kurios, weil ich mir dann auch wieder dachte, zum einen, du hast den League Cup gewonnen. No disrespect, aber wen juckt der League Cup? Du hast einen Jadon Sancho vergrault, der ja gerade bei Dortmund zeigt, dass er Fußball spielen kann. Du hast den FA Cup. Du hättest nicht mehr im Finale stehen dürfen.
Das ist richtig, wenn wir
ehrlich sind.
Wir erinnern uns an das Halbfinale.
Du hättest nicht mehr im Finale stehen dürfen. Und gewinnst das dann durch ganz kriminelle Art und Weise. Du bist auch schon im Viertelfinale mit Ach und Krach in der letzten Minute gegen Liverpool weitergekommen. Ja, der Titel steht da, das muss man eben anrechnen auf jeden Fall, aber wenn du mit United, mit diesem Kader, mit dieser Mannschaft, mit diesem Verein 8. Platz in der Premier League wirst und dich dann noch dahin stellst, wie geil du bist. Boah, also...
Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist so der klassische Fall von beide Seiten, beide machen Fehler. Und wenn du dir auch mal, also er ist in ein toxisches Umfeld hineingekommen.
Das ist United ja sowieso und auch schon in
seiner Zeiten gewesen.
Die Frage ist, inwiefern sich das ändert, ob sich das ändert, jetzt auch mit veränderter Ownership, ob das da ein bisschen beruhigt, auch da das Trainerkarussell vielleicht ein bisschen weniger gedreht wird.
Aber wir sind uns einig, also ich meine, ich habe mich ja immer noch gewundert, dass es immer noch keine offizielle Trennung gibt, aber eigentlich weitermachen kann man ja nicht, also, oder?
Ich glaube eigentlich nicht und auch, also gerade nach so einem bockiges kleines Kind-Interview mit, ja, dann gehe ich woanders Titel gewinnen. Also, weiß ich nicht. Ich würde da nicht weitermachen mit so jemandem, der sich ja auch selber nicht zum Verein bekennt. Ich meine, andere Trainer würden sagen, ja, ich habe hier Vertrag und ich finde das schön hier. Und er stellt sich da hin, ja, dann gehe ich halt. Also, okay, dann tschüss.
Ja, er hat halt im letzten Jahr gelernt, er muss Rückgrat zeigen, aber er macht es ein bisschen auf eine manchmal komische Art und Weise.
Er ist wie ein bockiges kleines Kind, das ist kein Rückgrat, das ist einfach nur bockiges Kind.
Naja, dementsprechend, also ich bin auch voll deiner Meinung, also wenn man sich da nicht trennt, also ich meine 14 Niederlagen, das sagt alles aus. Ansonsten, was können wir noch zur Premier League sagen? Vielleicht zum Abschluss, das gab's das erste Mal seit 97, 98, dass alle Aussteiger
absteigen. Und das ist ein übelstes Problem in der Premier League. Weil sind wir mal ehrlich, auch wenn du auf die letzten Jahre guckst, das sind immer 2 Aufsteiger wieder abgestiegen. Also das ist ja total kacke für die Liga. Und weißt du, in England machen sie sich lustig, haha, Bundesliga, Farmers League, immer in dieselben Teams, oder immer wird Bayern Meister. Aber schau mal nach England. 4-mal in Folge City. In den letzten 4 Jahren sind, glaube ich, von 12 Aufsteigern 10 wieder abgestiegen. Also.
Und in diesem Jahr war die Bundesliga international besser, darf man auch nicht.
Das sowieso. Du hast in Chelsea, also die Premier League ist ja wirklich quasi in Zonen unterteilt. Du hast immer diese 4-5 Abstiegskandidaten, dann hast du 4-5 Teams, die tot sind, wo nichts geht. dann hast du diese 10 Teams, die um Europa spielen, 9 Teams, 8 Teams.
Je nachdem.
Also deswegen, es ist ja mehr geworden, es ist ja jetzt mittlerweile nicht mehr nur noch die Big Six. Man, jetzt mittlerweile hat sich Newcastle oben etabliert, Aston Villa jetzt schon wieder, Brighton ein bisschen nachgelassen, aber die prinzipiell auch seit Jahren mit oben dabei. Also du hast jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Spannung, aber früher war es ja auch nur die Big Six.
Ja. Ist natürlich, ja, es spricht nicht für die Premier League, wobei man, und das ist das Kuriose, sich am Ende des Tages Luton Town, wenn du bedenkst, damals aufgestiegen mit dem drittkleinsten Etat der Championship, war noch weit hinter Burnley und Sheffield. Und Burnley und Sheffield sind am Ende total abgerauscht und Luton hat noch bis zum letzten Spieltag Widerstand geleistet. Also da muss man auch sagen, Respekt dafür.
Weil Luton im Gegensatz zu Sheffield und Burnley weiterhin sie selbst geblieben. Die haben mich so ein bisschen erinnert an Paderborn. Wann waren das? 17, 18, 18, 19?
Mit Moritz Stoppelkamp.
Genau, und Sven Michel, der im ersten Spieltag gegen Leverkusen trifft. Deswegen, die haben auch immer versucht, weiter ihr Ding durchzuziehen. Hat nicht geklappt, aber war wenigstens der Versuch da. Und Sheffield und Burnley, also die wollten ja nur verwalten. Das funktioniert natürlich nicht.
Ja, die haben komplett ihren Weg verlassen. Und wie unangenehm Luton zu spielen ist, habe ich ja in diesem Jahr auch schon erfahren. Also das war schwierig, aber
das Chelsea-Spiel gegen Luton, bei Luton, war schwer anzugucken, Alter. Dass sie da fast noch die Führung rausgeben. Ich hatte, ey.
Ja, aber eine Kampftruppe, und wir können uns vielleicht, wir haben ja schon gesagt, Leicester, Ipswich aufgestiegen. Jetzt hat es auch Southampton über die Playoffs geschafft gegen Leeds. Also wird auch interessant. Bevor wir mal noch weitergehen.
Gegen Red Bull Leeds.
Oh ja. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, aber ja, auch eins, wo ich mir auch gedacht habe, vielleicht eine Sache noch, bevor wir zu La Liga und zur Serie A kommen. Es wird jetzt in den nächsten Tagen eine Abstimmung der Premier League Clubs geben, wo es um die Abschaffung des VARs geht. Was denkst du darüber?
Ach, der VAR ist so ein schweres Thema.
Ich weiß, gerade in England.
Nein, VAR ist total schwer, weil die Grundidee des VARs ist ja, er macht das Spiel fairer. Und das macht er in der Grundidee ja auch. Aber die Ausführung ist halt einfach Müll. Aber jeder weiß jetzt schon, wenn wir den VAR wieder abschaffen, und es wird logischerweise dann wieder mehr Fehlentscheidungen geben, es wird mehr Abseitstore geben und all das Zeug wird passieren. Und dann wird der Aufschrei auch wieder riesig sein. Gerade wenn dann, lass mal City 3 Spiele gewinnen mit irgendeinem Abseitstor von 5 Millimetern. Ja, du weißt genau, was da auf Twitter, Facebook, Instagram und Co. wieder abgehen wird. Also ob das jetzt die Rätsellösung ist, weiß ich auch nicht.
Das Problem halt ist, und das sehe ich auch in der Bundesliga, man geht die Diskussion vollkommen falsch an. Weil Problem ist ja nicht die Technik, sondern Problem ist der Mensch, der die Technik nicht richtig anwendet. Das hatten wir in dieser Saison. Und das fand ich kurios, weil ja viele in der Bundesliga in die Premier League gesehen haben, wie toll der VAR da funktioniert. Du hattest gefühlt in dieser Saison alle 2 Wochen irgendeine wirklich krasse Fehlentscheidung, wo es ja selbst so weit ging, dass die Abseitslinien nicht richtig gezogen wurden. Wir erinnern uns an Tottenham gegen Liverpool. Also da gab es ja wirklich wilde Sachen zum Teil, und ich finde es ehrlicherweise schwach, wie jetzt darüber gesprochen wird, weil dass sie das Ding jetzt abschaffen, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Aber damit gehst du das ja vollkommen falsch an, weil du musst ja die Menschen, die Videoschiedsrichter, die da sind, und die Schiedsrichter auf dem Feld, die musst du ja so schulen, dass die mit der Technik, mit dem Ganzen zurande kommen. Das ist ja der entscheidende Fehler. Nicht der VAR ist das Problem, sondern die Menschen, die die Technik bedienen. Und daran musst du was ändern. So. Und jetzt dann einfach zu sagen, ja gut, hat nicht funktioniert.
Breaking News,
ab.
Es ist offiziell, Kylian Mbappé ist Madridista.
Das hättest du ja im La Liga-Part sagen können. Kommen wir doch gleich.
Ich hab's gerade gesehen. Jetzt ist es offiziell. Okay. Wow, wer hat das nur erwartet?
Ja, willst du dazu nochmal? Also, ich kann mir sogar vorstellen, weißt du, jetzt schaffen sie es ab, nach einem Jahr sagen sie wieder, ach, war doch nicht so schlimm.
ja, das, was ich gerade schon meinte, es wird genau den gleichen Aufschrei geben wie mit VAR. Und ich finde, du siehst bei, gerade bei der WM hast du gesehen, der VAR kann funktionieren, er kann besser funktionieren. Gut, wir haben gerade in Deutschland in meinen Augen ein riesiges Schicki-Problem vom Niveau her. Und das überträgt sich zum VAR natürlich, ne? Das ist natürlich nochmal ein Schiri mehr, der benutzt wird, ein Schiri mehr, der in der ersten Liga benutzt wird. Und wenn die da schon so schlecht sind, dann sind die nachrücken aufgrund des VARs auch nicht besser. Also, ja, du hast ein allgemeines Schiri-Problem und die haben Probleme auf dem Platz, die haben Probleme mit dem VAR. Wie man das verbessern soll, Schiris wachsen auch nicht einfach auf dem Boden heraus.
Die werden eher weniger.
Das ist schwer. Ich weiß auch nicht, was da die perfekte Lösung ist. Wenn ich sie wüsste, wäre ich bestimmt steinreich.
Wahrscheinlich. Aber wir werden die Entscheidung mal abwarten und bin vor allem gespannt, wie es dann auch bei der EM gelöst wird, wie es da funktioniert. Und da schauen wir gleich mal rüber dann zu La Liga. Real Madrid ist Meister geworden, hat am Ende auch die Champions League gewonnen. Ihr werdet das alles gesehen haben. Und jetzt Kylian Mbappé. Wollen wir dazu was sagen?
Es war schon die letzten 5 Jahre klar, dass es passieren wird.
Ja, Frage war nur wann.
Frage war, ob er nicht noch zwischendurch eine Runde nach Saudi-Arabien geht oder so. Ja, Real, die nächsten Jahre wird halt krank. Also, wie man die schlagen soll in den nächsten Jahren, die haben ja diesen Rebuild perfekt gemacht. Die sind auf jeder Position immer noch Weltklasse. Außer vielleicht Dani Carvajal. Aber prinzipiell.
Aber der hat ein Tor wenigstens im Finale trotzdem gemacht.
Ey, du weißt, ich habe auf Twitter schon wieder Sachen gesehen, dass Carvajal ja besser ist als Lahm, als jemals war. Weil Carvajal hat 6 Champions League Siege, wie viel hat er, und Lahm nicht. Da denke ich so, Alter, manchen Kindern sollte man echt das Internet wegnehmen. Nein, ja, Real wird eine Macht über die nächsten Jahre und die werden den Fußball weiter dominieren, wie sie es jetzt schon tun. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das schief gehen soll. Also klar, manche denken natürlich, ja, MAP und Gehalts, der wird massig an Kohle bekommen, logischerweise. Aber ich glaube nicht, dass der Unruhe bringen wird. So schätze ich MAP nicht ein. Deswegen, ja. Ich sehe leider kein Szenario, wo Real nicht die nächsten Jahre dominieren wird.
Ja, und das Problem ist halt, die Sympathiewerte werden halt auch nicht steigen. Mbappé und Vinicius zusammen im Sturm. Naja.
Also ja, sympathischer wird der Verein nicht, aber er wird leider halt immer besser.
Ja, ja. Und wenn du dann noch Carlo Ancelotti hast und du dann am Ende dann, selbst wenn sie mal nicht gut spielen, es auch nicht ausnutzt, dann... Ja, dann sind wir alle verloren.
Das ist einfach so krank. Du musst dir das mal überlegen, wen die über die Jahre verloren haben. Jetzt noch einen Toni Kroos, Sergio Ramos, Ronaldo, Benzema, Bale. Die haben die ganz, ganz Großen verloren. Na und? Wann kommen die Nächsten? Guck dir das Mittelfeld an. Valverde, Tchouaméni, Camavinga, einen Modo, das ist immer noch da. Und Ceballos kann auch gerade auslaufen mit dem Ball. Guck dir diese Offensive an. Rodrigo, Vinicius, Mbappé und den Endrick, wie gut der sein wird, sei mal dahingestellt, ist ja auch noch irgendwie da.
Und José Lu.
Und die Hannover-Legende, ja.
Ja, so ein unglaublich, ja. Und das...
Unfair.
Ja, das auch. Vielleicht Toni Kroos. Vielleicht ein wenig ein Thema, was jetzt weniger... zu Diskussionen und Konflikten führt. 6 Champions League-Titel, 6-mal Club WM, 4-mal spanischer Meister, 3 deutsche Meisterschaften, 3 Pokalsiege, 1-mal Weltmeister geworden. Wir haben ja noch die EM vor der Tür.
Und bald.
Was?
Bald 1-mal Europameister.
Ja, hoffentlich.
Toni, bring den Pokal nach Hause.
Es ist unglaublich, wie jetzt, was da für eine Legende von Bord geht. Es gibt ja Diskussionen, der beste deutsche Spieler aller Zeiten. Was sagst du dazu?
Boah, schwer. Der erfolgreichste auf jeden Fall. Aber ich habe einen Lothar Matthäus nie spielen sehen. Ich habe einen Gerd Müller nie spielen sehen. Ich habe einen Franz Beckenbauer nie spielen sehen. Ich würde auf jeden Fall sagen, der beste deutsche Spieler der letzten oder unserer Generation.
Ja, das trifft's wahrscheinlich.
Weil, wie gesagt, so Matthäus, Müller, Beckenbauer, die Atzen. Ist eine ganz andere Zeit, die haben wir nie spielen sehen.
Leider nicht, nein. Und so, dann wären wir jetzt auch schon alt und grau.
Ich wollte gerade sagen, irgendwo auch zum Glück, dass er die nie am Spiel ist. Also deswegen, auf jeden Fall der Beste unserer Generation, was der erreicht hat, ist unglaublich. Und ja, nochmal Grüße an Würstchen Uli. Du bist ein richtiger Vogel, dass du den das gehen lassen für 25 Millionen.
Ja, ich glaube, das bereut er heute auch noch. Hoffe ich mal.
Das ist so krass, ich weiß gar nicht, ob du das Video kennst von seinem Europapokal-Debüt, glaube ich, war das 2006-2007 oder so, gegen Roter Stern Belgrad, wo er ein Tor selber macht, ein Tor vorlegt. Und damit, also der wird eingewechselt beim 2-1, legt das 2-2 vor, macht das 3-2. Und dann wird Uli Hoeneß im Interview so gefragt, zu einem 8-jährigen Toni Kroos, was er, ja, Toni Kroos, wie finden Sie den? Man of the Match oder nicht? Man of the Match? Toni Kroos? Wissen Sie, wer Man of the Match war? Lucio. Der hat immer rangespielt. Nicht der Toni Kroos. Lassen Sie den mal in Ruhe. Den Freistoß hätten wir auch noch reintreten können. Denkst du, also ich weiß ja nicht, was da mit Würstchen Uli los war, ob er den schon immer gehasst hat, den Jungen, aber
ja,
also ein aber genialer Kicker, Toni Kroos.
Ja, dass Toni Kroos irgendwo dann doch.
Also sollte ich mir doch noch einen DFB-Trikot anschaffen dieses Jahr, dann ist da auf jeden Fall alle Querpass Toni drauf.
Bei mir ist das tatsächlich schon auf dem Weg. Gestern taufrisch bestellt.
Das ist halt arschteuer, ne?
Ja, ich weiß. Aber für die Heim-EM dachte ich, kann man machen.
Da kommt mein Kevin Behrens Trikot.
Vielleicht eine Sache noch. Die Copa del Rey hat Athletic Bilbao gewonnen gegen Mallorca im Elfmeterschießen. Auch schön, der 24. Pokalsieg, zuletzt 1984. Und was für Bilbao halt hart war. Sie waren seit 2009 fünfmal im Finale, haben es fünfmal verloren und jetzt
war
es
endlich
von Chelsea.
So weit.
Und dann war es ja wenigstens schön, dass dann eine Bilbao-Legende wie Iker Muniain dann zum Abschluss wenigstens noch mit einem Pokal.
Aber es wäre schon cool gewesen mit Mallorca, ne?
Also ja,
noch ein deutscher Verein im Europapokal, wäre schon krass gewesen.
Das, wie sagt man, 13. Bundesland?
Das 13.?
Wir haben 16 Bundesländer, ne?
Das 17.
Ja, das 17.
Wir haben 12 Bezirke in Berlin.
Ja, da es ist spät und gleich spielt die Nationalmannschaft. Aber wir wollen, bevor ich noch was zu Italien sage oder bevor wir was zu Italien sagen, Barcelona. Da passiert ja auch einiges, kann man glaube ich sagen. Nämlich
Heiko Westermann wird Assistenztrainer beim FC Barcelona.
Wusste, dass das kommt.
Also erst halb Mensch, halb Tier.
Kannst du dir Hansi Flick als Barcelona-Trainer vorstellen? Ich gar nicht.
Irgendwie. I'm looking for a man in football. 5'10. Trainer, blue eyes. Football, Trainer, 5'10, blue eyes. Hast du wieder gesehen?
Nee.
Hast du nicht gesehen?
Nee.
Ich schicke es dir jetzt, du musst es dir jetzt angucken.
Okay.
Du musst es dir jetzt angucken. Es ist unglaublich.
Okay.
Warte.
Dann ja, wenn du es mir schickst, kann ich den Leuten hier im Podcast auch gleich die Quelle verraten. Dann können sie es nämlich dann vielleicht jetzt währenddessen, während wir es schauen.
hier, es ist unglaublich.
Warte mal. Hast du es mir schon geschickt?
Warte, ich schick's dir auf Instagram.
Ach, ich gehe doch jetzt nicht auf Instagram.
Wie soll ich es denn dir sonst schicken? Ich hab's doch nicht auf dem Handy runtergeladen, du Holzbirne.
Warte mal, hast du? Ah ja, so, okay.
Football, man in football, trainer, 5'10, blue eyes, football, trainer, 5'10, trainer, 5'10, blue eyes.
Okay, ich hab's verstanden. Also schaut mal auf dem Instagram-Kanal vom FC Barcelona. Dann habe ich das Video doch nicht vollständig gesehen, aber ich wusste doch, was du meinst.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Und was ich wirklich unglaublich finde, wie sich die internationalen Menschen und Fans immer über die Verpflichtung freuen. Und ich glaube, gerade als Deutsche haben wir alle ein bisschen Trauma von der Hansi Flick, der
Was heißt Graugänse auf Spanisch?
Oh, das habe ich auch gesehen. Ey, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es klappt. Ich wäre überrascht, wenn es klappt. Ich sehe es nicht kommen. Ich freue mich mehr auf Heiko Westermann, muss ich sagen. Das Ding ist, an sich, wir lachen nur drüber, weil Heiko Westermann Heiko Westermann ist. Weil wenn du es dir an sich anguckst, UEFA Pro-Lizenz, jahrelang beim DFB in den U-Nationalmannschaften gearbeitet. An sich ist es nicht abwegig, aber es ist halt Heiko Westermann.
Ja, das macht die ganze Sache irgendwie komisch, obwohl der Typ sicherlich was auf dem Kasten hat. Sonst
von seiner,
nicht Co-Trainer.
Von seiner, ich glaube nur Assistent. Weiß nicht, ob es Co-Trainer wird.
Na, ich habe jetzt Co-Trainer gesehen. Naja, auf jeden Fall ist er im Trainerstab.
Wie auch immer, seine Qualifizierung prinzipiell passt. Aber dieses Meme Heiko Westermann macht halt so lustig, dass es Heiko Westermann beim FC Barcelona ist.
Ja. Vielleicht noch zum Abschluss. Ich glaube, den Preis für den größten A-Loch-Move in dieser Saison im internationalen Fußball geht an den FC Barcelona. Erst sagt Xavi, er kann nicht mehr. Dann beknien sie ihn, dass er weitermacht. Er sagt, gut, okay, ich mache weiter. Und am Ende entlassen sie ihn.
Ja, das ist eine ganz wilde Aktion. Also Barca halt, ne? Auch wenn ich unfassbar gespannt bin bei Barca nächste Saison, ist Ansu Fati. Weil ich würde es ihm so gönnen, dass der wieder ein Bounceback hat, ne?
Ja, definitiv.
Deswegen, ich hatte mal ChatGPT nach guten Transfers für Union gefragt. Und also ChatGPT will, dass Union Ansu Fati ausleiht. Sehe ich nicht kommen, aber würde ich nicht nein sagen. Ich mag den, ich finde den cool.
Naja, gut. Vielleicht in deinen Träumen. Aber, naja... Alles ist möglich.
Solange du willst.
Nur das nicht.
Sei wild. Gefährlich und wild. Eins, zwei, drei.
Ja. Schön zu, die wilde Kerle. So, aber ihr wollt noch mal was zu Xavi sagen. Also, ist halt auch cool, wie er so auf der letzten Pressekonferenz so sagt, über seinen Nachfolger, Hansi Flick stand da ja noch gar nicht fest. Aber wie er sagt, sei bereit, denn es wird nicht einfach sein. Du wirst leiden müssen.
Also richtig
das
so,
hört man
ja.
Doch richtig, das hört man richtig gerne als Nachfolger.
So richtig so, so richtig so, ja. Viel Glück, Bruder. Viel Glück.
Aber das ist auch, also das ist ja wirklich sowas von asozial. Vor allem Xavi ja auch wirklich eine Barca-Legende und wie man sich hinten raus verabschiedet. Also,
ja, das geht gar nicht.
Das ist ja nicht mal schlechter Stil. Das ist ja wirklich richtig hinter. Piep! Also, was anderes kann man dazu, glaube ich, nicht sagen. Aber wir sind alle gespannt, ob Hansi Flick Barcelona ja fliegen lässt. Hoffentlich nicht graugänsemäßig, sondern dass sie ein ausgewachsener Vogel, ein Adler werden. Schauen wir mal. Und gucken dann noch einmal nach Italien. Und da ist Inter Mailand Meister geworden. Und zwar sowas von souverän, ganz weit vor AC Milan, deswegen trennt sich Milan auch von Trainer Pioli. Was gibt es sonst noch zu sagen? Juve hat die Coppa Italia gewonnen und das wirst du mitbekommen haben, Massimiliano Allegri wurde danach entlassen, weil er sich im Finale über den Schiedsrichter aufgeregt hat, dabei die rote Karte bekommen hat. Dann hat er sich die Krawatte vom Hals gerissen und soll dann anschließend noch Journalisten bedroht.
Also normaler Tag im italienischen Fußball halt, ne?
Also, nee, also,
das kann aber, ja, was du willst.
Also Massimiliano Allegri, also das hätte ich ja nie gedacht. Also hat er jemals so aufbrausend? Unfassbar.
Es ist schon ein bisschen lustig. Aua, aber.
Also das, vor allem nach einem gewonnenen Finale, also gut, es war noch im Spiel so, ne? Aber das habe ich auch noch nie erlebt. Also obendrauf kam dann auch noch eine Geldstrafe von 5.000 Euro.
Was kann man noch erwähnen kann über die Serie A, dass Napoli der schlechteste Meister aller Zeiten ist?
Oh, unglaublich, oder? Letztes Jahr mit 16 Punkten Vorsprung Meister geworden, jetzt Platz 10 und in dieser Saison 3 Trainer verschlissen. Und jetzt wollen sie Antonio Conte holen.
Ja, habe ich schon gesehen. Das soll wohl schon sehr fortgeschritten sein.
Ja.
Es geht für Neapel nicht nach Europa. Finde ich sehr lustig. Gönne ich den Fans?
Wir haben es verstanden. Atalanta Bergamo hat die Europa League gewonnen. Das einzige Spiel, wo Leverkusen in dieser Saison richtig schlecht aussah. Und ansonsten, bitter, du warst ja einige Male beim AC Florenz. Was sagst du dazu, dass ich das zweite Mal in Folge das Conference League-Finale verloren haben?
Ja, finde ich richtig geil, Alter. Du hattest 90 Minuten Zeit, dir eine Frage zu überlegen.
Ah. Nee,
ja, bitter, 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 ey. Und wieder auf so eine Art und Weise wie auch schon im letzten Jahr, so ein ganz, ganz spätes Ding. Man, jetzt sind sie ja schon wieder in der Conference League, also haben sie noch einen Versuch nächstes Jahr.
Ja.
Ist schon krass und gönne ich den nicht, weil es echt ein cooler Verein ist, echt eine sehr passionate Fanbase ist. Und ich hoffe, dass sie es nächstes Jahr vielleicht ein bisschen besser machen und das Ding im dritten Anlauf gewinnen.
Schauen wir mal.
Obwohl, nee, mach ich nicht. Chelsea gewinnen nächstes Jahr, sorry.
Dann Finale. Dann, ja, das
und dann, dann gewinnen sie auf einmal. Pass auf, und dann gewinnen sie auf einmal.
Es hätte eine gewisse Komik. Vielleicht zum Abschluss vielleicht auch mal, ich weiß, die Conference League ist jetzt wahrscheinlich von den wenigsten Fans der geile Wettbewerb. Auf der anderen Seite, es ist schon charmant, weil sonst wäre Olympiakos Piräus der erste griechische Europapokalsieger. Das wäre bei den anderen Wettbewerben nie passiert.
Ich finde die Conference League so geil. Ich verstehe, warum man sie vielleicht langweilig, vielleicht irrelevant findet. Aber gerade damals mit Union, was natürlich total spannend war, einfach mitzuspielen. Und wie du schon sagst, dass ein Verein aus Griechenland einen Europapokal gewinnt, das ist unglaublich. Und auch, wenn man guckt, was da für Teams waren. Club Brügge im Halbfinale, Viktoria Pilsen, Thessaloniki, so eine Vereine stehen im Viertelfinale. Also es ist so ein geiler Wettbewerb. Und ich bin froh, dass wir ihn haben. Ich bin froh, dass wir in Deutschland jetzt auch den 8. Platz als Conference League Platz hatten. 8. Platz? Doch.
Der 8.
Den 8. Ja. Genau. Weil es viel mehr dieses Small Club Ding ist, als wenn es der 7. Platz wird, wie jetzt davor die Jahre. Oder jetzt in England der 6. Platz, oder? Deswegen, ich bin ein riesen Fan von der Conference League. Ich finde das total cool, dass da kleine Vereine diese europäische Luft schnuppern können. Und, ja. Geil.
Glückwunsch nach Griechenland und ich glaube, damit machen wir den Part jetzt auch zu. Benni muss sich dringend hinlegen. Ich merke schon, der Kleine wird knietschig, hätte man früher gesagt. Nee, vielen Dank, dass du jetzt zum Abschluss auch nochmal dabei warst, uns dein Impact geteilt hast, mal mehr, mal weniger seriös, aber das kennen
hallo,
wir ja von dir. Dafür
hallo.
Lieben wir dich ja auch irgendwo.
Was ich noch ganz kurz erwähnen will, bevor du mich hier schon wieder abwimmelst, ich werde keine Fragen beantworten zu meiner Saisonprognose. Da will ich nicht drüber reden.
Hä?
Von der abgelaufenen Bundesliga-Saison.
Ach so. Ja, gut.
Da will ich nicht drüber reden. Das
hatte ich jetzt auch nicht vor.
Da will ich auch nicht drüber reden.
Okay, gut. Dann machen wir jetzt das Ding zu.
Grüße nach Stuttgart auf Platz 17.
Alles klar. Ach, du bist nicht der Einzige, der die Tabelle ein bisschen falsch getippt
hat.
Aber das könnt ihr auch alles...
Ich habe das ja nochmal durchgelesen, das war ganz schrecklich bei allen.
Ja, das könnt ihr alles in unserer Bundesliga-Vorschau, die jetzt wahrscheinlich schon vorher draußen war. Was sage ich? Vorschau, unsere
Rückblick- Folge. Ich wollte gerade sagen, die Bundesliga-Vorschau wird schon draußen sein.
Da haben wir übrigens auch unsere tollen Bundesliga-Tabellen ausgewertet. Kamen sehr spannende Ergebnisse raus. Ja, ein bisschen wild. Wir hören uns dann wieder schon sehr bald zur großen EM-Vorschau. Und dann ja, haben wir hoffentlich eine coole EM. Benni, vielen Dank. Einen schönen Abend.
Immer
und
gerne.
Macht's gut.
Eisern Union.
Tschüss. It's coming home. It's coming home.